ganz kurz vorstellen, zu meiner Rechten Herr Dr. Krämer, Patentanwalt, der sich natürlich von Berufswegen sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Daneben Kurt Jäger, der neben seinen beruflichen Tätigkeiten auch im Arbeitskreis geistiges Eigentum und Softwarepatente der GI und in dem entsprechenden Ausschuss des, der Deutschen Industrie- und Handelskammer sich damit auseinandergesetzt hat, inwiefern Softwarepatente für Deutschland und für Europa ein Fluch oder ein Segen sind, wie wir es auch schon im Titel beschrieben haben. Und weiterhin sitzt hier noch am Tisch Herr Dr. Carsten Schulz vom Institut für Rechtsfragen der freien und Open Source Software. Von daher haben wir hoffentlich eine interessante und spannende Diskussion vor uns, die ich eröffnen möchte mit einer ganz kurzen Einführung zum Stand der Dinge, also was ist eigentlich passiert, damit wir heute hier sitzen und über Softwarepatente diskutieren. Danach würde ich jeden meiner Kollegen hier bitten, kurz seine Sicht der Dinge darzustellen. Wir werden das dann hier im Podium diskutieren. Im Anschluss besteht dann die Möglichkeit, wenn wir sie hoffentlich zahlreich Gebrauch machen werden, auch ihre eigenen Fragen hier zu stellen und dann auch beantwortet zu bekommen. Ja, Softwarepatente, Fluch oder Segen, das ist auf jeden Fall ein Thema, das polarisiert. Es wird heftig darüber gestritten, nicht auf politischer Ebene, sondern das haben wir auch mitbekommen, auch hier innerhalb der Universität. Hier nochmal der Zeitplan. Ich denke, so bis etwa 19 Uhr, 19.15 Uhr sollten wir die Veranstaltung dann auch beenden. Patentrecht ist ja nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Gesamtkomplex Schutz des geistigen Eigentums. Es gibt andere Werkzeuge, die das Recht vorsieht, um geistiges Eigentum zu schützen, zum Beispiel Urheberrecht, Markenrecht. Es gibt Gesetze im Bereich unlauterer Wettbewerb, Designschutz und vieles mehr, aber hier soll es eben primär um das Urheberrecht gehen. Das ganze Szenario spielt sich nicht nur in Deutschland oder in Europa ab, sondern hat einen weltweiten Hintergrund, der auch relativ lange zurückgreift. Es wurde bereits 1967 die World Intellectual Property Organization, WIPO, ins Leben gerufen, die eben diese Regelungen zum Schutz des geistigen Eigentums weltweit harmonisieren und anpassen soll. Auch im Rahmen von sogenannten GATT-Abkommen wurde in den 80er Jahren immer wieder das Thema geistiges Eigentum mit in die Gespräche gebracht. Und 1995 ist ein Abkommen in Kraft getreten, das von dem sicherlich der eine oder andere auch schon mal gehört hat, das sogenannte TRIPS-Abkommen, Trade-Related Aspect of Intellectual Property. Und vor diesen Abkommen, die man da schon eingegangen ist, steht die EU jetzt eben auch ein Stück weit unter Zugzwang in Europa für die Harmonisierung und Vereinheitlichung dieser Fragestellung der Patentierbarkeit von Software zu lösen. In Europa gibt es bereits ein Patentübereinkommen aus dem Jahr 1973, was das Patentwesen in Europa zumindest angleichen soll. Allerdings, wenn man sich das anschaut, das Datum ist natürlich klar, zu dem Zeitpunkt hatte Software noch nicht den Stellenwert, den es heute hat. Man hat heute im IT-Bereich eine komplett veränderte Landschaft. Und so sind also viele Regelungen in diesem Patentübereinkommen zumindest diskussionsbedürftig. Es wurde auch 1978 schon ein europäisches Patentamt gegründet, mit dem es möglich ist, auf europäischer Ebene Patente anzumelden. Und ja, im Rahmen dieser beiden Fakten gibt es eben schon europäische Patente und es ist auch geregelt, was patentiert werden kann. Man sieht, Gesetzestexte haben immer viel Text, deshalb ist der Zeichensatz zu klein geworden. Ich will die wesentlichen Punkte kurz nochmal herausheben, was kann patentiert werden. Hier der entsprechende Ausschnitt aus dem europäischen Patentübereinkommen. Das deutsche Patentgesetz, Paragraph 1, ist 1 zu 1 quasi der gleiche Text. Das heißt, das deutsche Gesetz wurde entsprechend der europäischen Richtlinie erstellt. Demnach können Patente erteilt werden auf Erfindungen, die neu sind, die auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und die gewerblich anwendbar sind. Wobei es davon im Absatz 2 eben Ausnahmen gibt. Und eine dieser Ausnahmen, die explizit genannt genannt werden, sind Programme für Datenverarbeitungsanlagen. Wobei diese Ausnahme nur dann gilt, wenn sich das Patent auf diese Programme als solches bezieht. So sagt es zumindest der Text. Da werden uns sicherlich unsere Gäste nachher noch ein bisschen was erzählen können, wie das auszulegen ist. Ja, und um diesen Ausschluss der Programme für Datenverarbeitungsanlagen rankt sich jetzt die ganze Diskussion, inwieweit und wie streng dieser Ausschluss fortgeführt werden soll oder eben nicht. Es wird immer wieder gewarnt davor, dass wir amerikanische Verhältnisse im europäischen Patentwesen bekommen könnten. Vielleicht sollte man mal schauen, was sind so die wesentlichen Unterschiede im Patentwesen zwischen den USA und Europa. Es gibt seit heute Morgen ein Positionspapier der GI zur Patentierbarkeit von rechnergeschützten Erfindungen, aus dem stammt auch diese Tabelle. Ja, in den USA gibt es zunächst mal diese Unterschiede, wer ein Patent erhält, der Erste, der es findet, der Erste, der es anmeldet. Es gibt Unterschiede, wann man gegen Patente Einwendungen erheben kann oder wer das kann, wer Einspruch erheben kann. Das ist in Europa mittlerweile, oder zum Teil ist es in Europa selbstverständlich, dass man gegen Patente Einspruch erheben kann. In den USA wurde das kürzlich eingeführt, genauso wie die Veröffentlichung, 18 Monate nach dem Prioritätstag. Man sieht also, die USA passen wohl offensichtlich ihr Patentwesen auch in bestimmten Verfahrensfragen an andere Rechte oder andere Szenarien an. Es gibt noch gewisse Forderungen, Erfordernisse, die ein Patent erfüllen muss, wobei, ja, wenn man sich das mal übersetzt, die Anforderungen in den USA relativ schwammig gehalten sind. Es muss nützlich sein, es muss tangible sein, es muss in einer Form fassen können und konkret. Während in Europa eben dieses Prinzip der Technizität eine große Rolle spielt. Und was auch noch ein Unterschied zwischen USA und Europa ist, dass in Europa Geschäftsmethoden als solche nicht patentiert werden können. Und viele dieser Trivialpatente, vor denen eben auch hier in Europa so eine große Angst herrscht, sind natürlich groß vor diesem Hintergrund. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, spielt sich auf europäischer Ebene ein Prozess ab, um das Konzept der Softwarepatente neu zu fassen. Das hat schon vor 2002 begonnen, aber 2002 hat der EU-Rat einen Vorschlag vorgelegt für eine Richtlinie über die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, wie es hier heißt. Diese Richtlinie wurde in erster Lesung im September 2003 im Europäischen Parlament behandelt, wobei die Parlamentarier die in dieser Form nicht annehmen wollten, sondern sie haben also eine relativ lange Liste von Änderungswünschen zurück an den EU-Rat geschickt. Es gab nebenbei bemerkt in europäischen Ländern auch auf nationaler Ebene Diskussion zu dem Thema. Beispielsweise hat also im November 2004 der Bundestag darauf hingewiesen, dass also er in jedem Fall die unbegrenzte Patentierung von Computerprogrammen effektiv begrenzen möchte. Im März 2005 ist es dann dazu gekommen, dass der Ministerrat den Richtlinienentwurf vom 18. Mai 2004 beschlossen hat und zur zweiten Lesung ins EU-Parlament schickt. Kritiker sagen an dieser Stelle, dass der Richtlinienentwurf zu wenig auf die Änderungswünsche des Parlaments eingeht und im Wesentlichen die Position von 2002 widerspiegelt. Befürworter der Ratsposition sehen das naturgemäß anders und gehen davon aus, dass an den Änderungswünschen hinreichend Rechnung getragen wurde. Ja, und das ist der Stand heute und eine wesentliche Entscheidung dazu wird im übermorgen fallen, am Mittwoch, wenn dieser Richtlinienentwurf in zweiter Lesung im EU-Parlament behandelt wird. Und ja, dort kann dieser Richtlinienentwurf entweder angenommen werden oder er wird für ein weiteres Vermittlungsverfahren zurückgewiesen. Ich denke aber auch hier zum genauen politischen Prozedere werden wir vielleicht nachher noch entsprechend etwas von den Fachleuten hier hören. Für mich als juristischen und politischen Laien stellt sich der ganze Prozess relativ unübersichtlich dar und man merkt als Außenstehender doch, dass hier sehr viele Interessensgruppen reinspielen, dass es schwierig ist, tatsächlich die Inhalte hinter den politischen Interessen noch zu fassen und zu sehen. Ich habe mal nach meinem Eindruck versucht, das zusammenzufassen, wo die Gemeinsamkeiten zwischen Parlament und Rat liegen. Was unstrittig ist, ist, dass nach wie vor ein Patent einen Beitrag zum Stand der Technik leisten muss. Dieser Beitrag muss eben neu und nicht offensichtlich sein. Das Parlament besteht nach wie vor relativ deutlich darauf, dass mit diesem Beitrag irgendwelche physischen Effekte verbunden sind, beziehungsweise das Patent in irgendeiner Form mit dem Gebrauch von Naturkräften zu tun hat. Der wesentliche Unterschied liegt darin, dass das Parlament seine Änderungswünsche so formuliert, dass also nach wie vor der wesentliche Beitrag zum Stand der Technik, den dieses Patent leisten soll, nicht innerhalb des Programms beispielsweise liegt, sondern eben außerhalb der Datenverarbeitung liegen muss, werden auf Ebene des EU-Rates zwar das Gesamtsystem technische Merkmale enthalten muss, aber der Beitrag zum Stand der Technik eben auch aus dem Bereich der Datenverarbeitung kommen darf. Sieht also, es gibt auf der Ebene sehr viele, sagen wir mal, trickreiche und detailreiche Formulierungen, die es im Laien auch relativ schwierig machen, die Unterschiede zwischen den einzelnen Positionen zu verstehen. Dann aus meiner Sicht sind jetzt eigentlich die wesentlichen Fragen, die man, wenn man sich mit Informatik, mit Computerprogrammen beschäftigt, für sich selber beantworten muss, im Rahmen einer politischen Meinungsbildung, könnte man vielleicht sagen, sollen denn rechnergestützte Erfindungen überhaupt patentierbar sein oder nicht? Welche Kriterien müssen solche Erfindungen genügen, um in solche Trivialpatente auszuschließen bezüglich der Erfindungshöhe und inwieweit möchte ich eben auf dieses Konzept der Technizität und des Gebrauchs von Naturkräften Wert legen oder sage ich nein, reine Computerprogramme, reine Algorithmen sollen vielleicht genauso patentierbar sein wie elektronische Schaltung oder ähnliches. Und eine letzte Fragestellung, die mich jetzt persönlich interessiert, wenn man hier eine Entscheidung getroffen hat, wie sieht dann die praktische Umsetzung und Kontrolle dieser Patente aus, wie werden diese dann in der Praxis genehmigt? Ja, damit bin ich schon am Ende und ich denke, ich gehe direkt weiter an den Herrn Kremer, der Herr Schulz, ist das gut, dann ich gehe direkt zum Herrn Schulz.
Na dann, mein Name ist Carsten Schulz, ich bin in München für die Kanzlei Jopemir Rechtsanwälte tätig und wie Sie dem Einladungszettel entnehmen können, auch für das Institut für Rechtsfragen der Freien und Open Source Software. Vielleicht, dass Sie insoweit im Hinterkopf behalten, dass ich innerhalb des Instituts sicherlich eine ganz starke Pro-Software-Patente-Position einnehme. Sie dürfen das heute als meine persönliche Meinung hier verstehen und sicherlich nicht als irgendeine Institutsmeinung. Das haben Sie jetzt schon soweit durch, das ist gut. Einleitend sollten Sie vielleicht als letztes noch wissen, dass meine persönlichen Stärken eher im schriftlichen Bereich liegen. Das vorausgeschickt. Ein kleiner Überblick über die nächsten 7 oder 8 Minuten. Ich möchte Ihnen kurz erzählen, welche unterschiedlichen Aspekte die Diskussion um Softwarepatente gegenwärtig hat und schwierig es ist, wenn man nur einzelne Aspekte herausgreift. Dann möchte ich Ihnen einführend ganz kurz erläutern, was ist überhaupt heute im Bereich Softwarepatente schon patentierbar, denn in Deutschland und in Gesamteuropa gibt es heute einen weiten Bereich an Erfindungen, die rechnergestützt, computerimplementiert, softwarebezogen oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, sind und für die Patente eingetragen worden sind, in Übereinstimmung mit der gegenwärtigen Rechtslage. Dann möchte ich etwas eingehen auf den in der Öffentlichkeit stark diskutierten Bereich Softwarepatente und Open Source, Ihnen hier nur kurz einen Einblick geben, denn in der öffentlichen Wahrnehmung sieht es ja so aus, als wenn Softwarepatente Gegner und Open Source Software Befürworter letztlich personenidentisch sind. Dass das nicht der Fall ist, können Sie vielleicht schon daran erkennen, dass IBM zu den ganz großen Investoren im Bereich Open Source Software gehört und nicht gerade zu denen, die sich gegen eine Patentierbarkeit softwarebezogener Erfindungen aussprechen. Dann möchte ich noch ganz kurz darauf eingehen, dass es auf der einen Seite immer Fragen gibt, wie sollte ein Patentschutz ausgestaltet sein. Auf der anderen Seite kann nicht nur die Ausgestaltung ein Problem darstellen, sondern auch die Umsetzung. Und schließlich schließe ich das Ganze mit einem kurzen Ausblick ab. Das ist gut. Das haben Sie ja schon ganz rechtzeitig weitergemacht. Die Diskussion Softwarepatente und der heutige Abend steht, erfasst im Wesentlichen zwei Themenbereiche. Erstens geht es um die Ausgestaltung eines harmonisierten Patentschutzes für computerimplementierte Erfindungen in Gesamteuropa. Die Kommission hatte hier, das haben wir eben schon kurz gehört, 2002 einen Richtlinienvorschlag vorgelegt. In der Folge wurde der Vorschlag intensiv und kontrovers diskutiert. Ein Parlamentsvorschlag kam, der deutliche Abweichungen vorsah. Dann wiederum ein Ratsbeschluss, der nur wenige dieser Änderungen übernahm. Das ist die eher rechtspolitische Komponente der Diskussion, die wir haben. Zum anderen werden heute sowohl vor dem deutschen als auch vor den anderen europäischen Patentämtern als auch vor dem europäischen Patentamt zahlreiche Patente auf softwarebezogene Erfindungen erteilt. Unter das Schlagwort Softwarepatente fallen daher auch Überlegungen zu den Grenzen des bestehenden Patentschutzes in Deutschland und Europa. Dabei kann festgehalten werden, dass in den Jahren 2003 und 2004 zahlreiche wichtige Entscheidungen sowohl des Bundespatentgerichts als auch des Bundesgerichtshofs als auch der Beschwerdekammer des Europäischen Parlaments ergangen sind, aufgrund derer sich mittlerweile eine klare Linie erkennen lässt, welche softwarebezogenen Erfindungen patentierbar sind und welche nicht. Beide Bereiche, die rechtspolitische Diskussion einerseits und der gegenwärtige Stand der Patentierbarkeit softwarebezogener Erfindungen andererseits, haben zahlreiche Wechselwirkungen. Bei der Diskussion um die künftige Ausgestaltung eines Patentschutzes ist stets zu berücksichtigen, dass hier nicht ein neues Schutzrecht erstmalig geschaffen werden sollte, sondern dass wir bereits einen Patentschutz haben und dass es in der Diskussion darum geht, soll dieser Patentschutz weiter erweitert werden, soll er möglicherweise weiter eingeschränkt werden oder soll er in dem bestehenden Umfang erhalten bleiben. Dies wird meines Erachtens in der Diskussion vielfach viel zu wenig berücksichtigt. Es wird leicht der Eindruck erweckt, als ginge es darum, ein neues Recht zu schaffen, das eingreift. Es wird zu wenig berücksichtigt, dass wir dieses Recht bereits haben und es um dessen konkrete Ausformung geht. Umgekehrt lassen sich derzeit Tendenzen erkennen, dass die Patentämter vor dem Hintergrund der kontroversen rechtspolitischen Diskussion teilweise auch in der Vergabe von Patenten sehr viel zurückhaltender geworden sind. Ich komme zum nächsten Punkt, zum gegenwärtigen Patentschutz für computerimplementierte Erfindung. Wow, Sie haben das schon wieder so schnell weitergestellt, das ist gut. Die Bereiche, in denen computerimplementierte Erfindungen heute möglich sind, kann man vielleicht in verschiedene grobe Bereiche zusammenfassen. Wir haben gehört, dass es für den Patentschutz verschiedene Voraussetzungen gibt, die Herr Dr. Kagel schon zusammengefasst hat. Das heißt, es muss sich auch um eine Erfindung auf dem Gebiet der Technik handeln. Sie muss neu sein und wir brauchen einen bestimmten erfinderischen Schritt. Das Schwierige bei Softwarepatenten ist dabei stets die Frage der Technizität. Also handelt es sich um eine technische Umsetzung. Da ist eine Fallgruppe Steuerung klassisch technisch-mechanischer Einheiten, die eigentlich unbestritten ist, dass hier Softwarepatente zulässig sind. Bei diesen Softwarepatenten geht es darum, dass klassisch technische Einheiten mit elektronischen Steuerungen verknüpft werden und dann insgesamt eine bestimmte Wirkung auf Naturkräfte haben. Wir haben hier einen ganz uralten Technikbegriff, auf den man darauf zurückgreift. Man sagt, Technik ist Naturbeherrschung. Und solche Sachen finden Sie beispielsweise in den Bereichen Tauchcomputer, Bremssysteme, Getriebesteuerung etc. etc. Da haben Sie heute schon Tausende von Softwarepatenten, die da jährlich angemeldet werden. Die zweite Gruppe, die wohl zu den unbestrittenen Gruppen, in den unbestrittenen Bereich gehört, wo auch heute schon Softwarepatente ohne weiteres zulässig sind, sind die, wo eine Datenverarbeitungsanlage auf eine neue erfinderische Art und Weise genutzt wird. Hier gibt es eine sehr prägende Entscheidung, die sogenannte Seitenpufferentscheidung, wo sich der BGH damit ausführlich auseinandergesetzt hat. Da sagt er, unter diesem Bereich fallen alle Erfindungen, die die Verwendung oder die Funktionsfähigkeit der Datenverarbeitungsanlage selbst beeinflussen. Von dieser Gruppe zu unterscheiden ist der dritte Bereich, den ich Ihnen hier unter dem Stichwort klassische Büroanwendungsprogramme etc. aufgeführt habe. Also davon ist es zu unterscheiden, denn in diesen Fällen haben wir keine Naturbeherrschung im klassischen Sinne. Hier wird nichts auf neue Art und Weise genutzt. Dennoch gibt es hier eine Reihe von Entscheidungen neueren Datums, wo der Bundesgerichtshof und 5 Jahre vorher auch schon die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes gesagt haben, ja, auch in diesem Bereich sind in einem gewissen Umfang Patente möglich. Das soll dann der Fall sein, wenn die Erfindung auf Überlegungen beruht, die durch eine Erkenntnis geprägt sind, die technischer Art sind. Das heißt, dieser konkreten Erfindung, der Umsetzung, auch wenn die selbst nicht mehr Naturkräfte bewegt, steuert, ausnutzt etc., dann liegen doch trotzdem technische Überlegungen zugrunde. Das vielleicht nur ganz, ganz grob, können wir nachher gerne weiter diskutieren. Ich will Ihnen sagen, die Grenze gibt es dann dahin, wo es um reine Geschäftsprozesse geht. Da sagt der BGH und sagen die Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes ganz klar, da ist es nicht mehr patentierbar. Hier gibt es eine neue Entscheidung elektronischer Zahlungsverkehr. Dort sagte der BGH, dass über den Vorschlag hinaus, einen Computer zur Lösung eines bestimmten Problems einzusetzen, weitere Voraussetzungen erforderlich sind. Technizität liege nur dann vor, wenn der Patentanspruch darüber hinaus Anweisungen erhält, denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, sodass bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit eine Aussage darüber möglich ist, ob eine Bereicherung der Technik möglich ist. Das heißt, man versucht es hier auf den Technikbegriff zu ziehen. Natürlich ist der Technikbegriff schwammig und nicht immer leicht zu greifen. Aber Patente auf Geschäftsmethoden sind nach gegenwärtigem Stand nicht zu erwarten. Kommen wir zum nächsten Punkt, Softwarepatente und Open Source Software. In Deutschland, teilweise auch in anderen europäischen Staaten, ist die Frage nach der künftigen Ausgestaltung des Schutzes computerimplementierter Erfindungen stark verknüpft mit der Frage, ob nicht dadurch das Software vermeidet. Vermarktungskonzept Open Source unmöglich gemacht werden. Open Source Software, das werden die meisten von uns wissen, ist Software, die von jedermann lizenzgebührenfrei vervielfältigt, verbreitet, öffentlich zugänglich gemacht und bearbeitet werden darf und deren Quellcode offen liegt. Ende Februar diesen Jahres verabschiedete der Bundestag mit den Stimmen aller großen Parteien einen Antrag zum weiteren Vorgehen in Sachen Softwarepatente. In diesem Antrag hieß es ausdrücklich: Hinsichtlich der weiteren Beratung des Richtlinienentwurfs auf europäischer Ebene fordert der Deutsche Bundestag die Bundesregierung auf, sich entschieden dafür einzusetzen, dass alternative Entwicklungskonzepte wie insbesondere Open-Source-Projekte nicht beeinträchtigt werden. Ob und in welchem Umfang Softwarepatente allerdings tatsächlich einen negativen Einfluss auf die Open-Source-Entwicklung haben, ist im Einzelnen nach wie vor unklar. Wenig hilfreich sind dabei die leider viel zu häufig vorgetragenen pauschalen Behauptungen, Softwarepatente würden Open-Source-Entwicklung vollständig verhindern. Softwarepatente werden, das habe ich Ihnen eben erläutert, bereits von den zuständigen Patentämtern gewährt und dennoch hat sich der Marktanteil von Open-Source-Software in den letzten 10 Jahren erheblich vergrößern können. Die britische Regierung wies in einem Positionspapier aus dem Jahr 2001 daher auf Folgendes hin: The government does not, however, accept the view that open-source software is threatened by the existing extent of patentability. This seems to fly in the face of the facts, notably that during the last decade open source software has flourished. Insgesamt wird man hier daher noch sehr viel stärker zu untersuchen haben, ob und unter welchen Voraussetzungen und bei welchem Umfang von Softwarepatenten tatsächlich negative Folgen aus einer Gewährung von Softwarepatenten für das Open Source Modell erwachsen. Kommen zum nächsten Punkt, Fragen des Patentschutzes und seiner Umsetzung. In der gegenwärtigen Diskussion um Softwarepatente, gerade dort, wo Softwarepatente kritisch betrachtet werden, gibt es eine Vielzahl von Patenten, die beispielhaft aufgezählt werden, wo gezeigt werden soll, hier werden grundsätzliche Nutzung des Internet unmöglich gemacht. Oder hier werden grundsätzliche Nutzung der Softwareprogrammierung unmöglich gemacht. Dabei ist eins zu berücksichtigen: Bei der Vielzahl von Patentanmeldungen, die es gibt, ist selbstverständlich nicht auszuschließen, dass in dem einen oder anderen Fall Patente gewährt werden, die nicht hätten gewährt werden dürfen. Dieses gilt insbesondere in den USA für die Periode der 70er, Mitte der 70er bis Mitte der 90er Jahre und es gilt für Europa auch bis Mitte der 90er Jahre, teilweise bis ins Jahr 2000 ran, wo nicht genug Informatiker in den Patentämtern gesessen haben. Man versucht jetzt hier in den Patentämtern nachzurüsten und außerdem mehr Problembewusstsein zu entwickeln. Das die eine Sache. Die andere Sache, die natürlich stimmt und die immer bei einer solchen Diskussion zu berücksichtigen ist: Nur ein extrem hohes Niveau wird zu einer breiten Akzeptanz von Softwarepatenten führen. Kommen wir zum Abschluss, zum Ausblick. Die Diskussion wurde und Softwarepatente wurde in der Vergangenheit, das werden viele von Ihnen beobachtet haben, teilweise sehr heftig und leider nicht immer mit der notwendigen Sachlichkeit geführt. Dies hat zur Folge, dass bestimmte wichtige Eckpunkte des künftigen Schutzes computerimplementierter Erfindungen nicht immer mit der notwendigen Tiefe und Ruhe berücksichtigt und besprochen wurden und daher auch in Teilbereichen mögliche Kompromissformen vielleicht nicht gefunden wurden. Diese Probleme zeigen sich nicht nur in der öffentlichen Diskussion, sondern auch im Entstehungsprozess der Richtlinie, der sicherlich bis heute alles andere als glücklich verlaufen muss. Man wird sich in der weiteren Diskussion sicherlich um folgende Punkte Gedanken zu machen haben. Erstens benötigt ein harmonisiertes Patentrecht eine gesetzliche Definition des Technikbegriffs oder ist nicht der Technik begriffen von vornherein, ähnlich wie der Werkbegriff im Urheberrecht, ein offener. Ich will Ihnen das kurz erläutern. Innovationen finden heute vielfach eben nicht mehr in der Mechanik statt, sondern in der Softwaretechnik, die ja auch als Softwaretechnik in vielfachen Lehrbüchern so beschrieben wird. Kann man daher diesen Bereich unter den Technikbegriff subsumieren oder muss man an einem Technikbegriff, den der Bundesgerichtshof in den 50er Jahren gebildet hat und der sagt, Technik ist alles, womit man was bewegen kann, festhalten? Diese Diskussion hat nicht nur die Komponente, dass man tatsächlich gucken muss, ist das eine sinnvoller oder das andere, sondern dass wir dann auch noch versuchen, in Europa ja eine einheitliche Lösung herzustellen. Und ich kann Ihnen sagen,
da können wir die Diskussion über den Technikbegriff auf Nachhinein verschieben, dass wir aus Zeitgründen jetzt weiterführen.
Also dazu abschließend, Sie werden das in anderen europäischen Staaten, wie beispielsweise in angelsächsischen Staaten, nicht so leicht durchsetzen können, dass alles vom Gesetzgeber so haarklein geregelt ist, weil da die Gesetzgebungstradition eine ganz andere ist und man den Richtern sehr viel weiter die Möglichkeiten überlassen hat, die einzelnen Begriffe auszuprägen. Also sowas ist mit zu berücksichtigen und dann wird man sicherlich auch zu überlegen haben, wie fix ist denn überhaupt die Softwarepatentrichtlinie, soll sie uns jetzt die Entscheidung für die nächsten 50 oder 100 Jahre bringen oder ist sie vielleicht erstmal eine Lösung für die nächsten 10 oder 15 Jahre. Dankeschön.
Ja, danke Herr Schulz und jetzt haben wir gehen direkt weiter. Ja. Machen wir uns weiter mit dem Thema. Nachdem der Herr Jäger gerne das letzte Wort hätte, wäre ich bereit, vorab was zu sagen. Wie Herr Schulz schon vorhin gesagt hat, beziehungsweise wie wir auch in der Einleitung gehört haben, gibt es neben dem Patentschutz ja auch noch weitere Schutzrechte, beziehungsweise habe ich einfach mal überlegt, welche Möglichkeiten gibt es, um seinen Softwarestand zu schützen. Und das Patent selber ist eigentlich nur eine flankierende Maßnahme. Es gibt viele andere Varianten und Möglichkeiten, wie man auch noch einen Schutz erwirbt, beziehungsweise wie der Schutz sowieso schon gegeben ist. Auf der einen Seite der gesetzlich garantierte Schutz, wie zum Beispiel durch das Urhebergesetz nach § 69a, wo ausdrücklich die Software ja drin verkörpert ist, in diesem Paragraphen. Und daneben gibt es natürlich auch softere Varianten, wie zum Beispiel Handelsgeheimnisse, das heißt, dass man es kompiliert, nicht zugänglich macht, Schnittstellen definiert, nur schnittstellenkonforme Software noch operabel hält und solche Geschichten. Also das sind ja alles weitere Maßnahmen, wie auf der einen Seite Schutz für Softwaremodule erlangt werden kann. Der andere Aspekt, den ich gerne hier in die Diskussion führen möchte, ist, wir reden momentan über einen Gesetzestext, der aus einer diplomatischen Konferenz von 1973 stammt. Zu dem damaligen Zeitpunkt hat man gedacht, dass die Informatik selbst eine grundlegende Wissenschaft sei, die nie zu konkreten Ergebnissen käme. Also die Informatik wurde der Mathematik zugerechnet. Und mit dieser Perspektive und wie auch solche Rechner damals aussahen, dass es eigentlich grundsätzlich nur Großrechner wären, die man nutzen könnte, hat man gedacht, okay, also die grundlegenden mathematischen Berechnungen, die soll man gemeinfrei lassen, aber alle konkreten technischen Anwendungen, die sollte man dem Patentschutz zugänglich machen. Deswegen kam dann die Diskussion auf, dass man sagte, okay, Computerprogramme als solche, wie Sie vorhin auch angeführt hatten, wie der Gesetzestext momentan aussieht, sollten keinen Schutz erhalten, aber wenn eine Technizität da war, dann schon. Jetzt sehen wir ja, was aus der ganzen Situation entstanden ist, dass man von einem fixen technischen Begriff ausgegangen ist, die Welt in grundlegende Wissenschaften auf der einen Seite und anwendbare Wissenschaften auf der anderen Seite eingeteilt hat und hat dann versucht, über die Rechtsprechung, wie zum Beispiel in diesem vollen Angriff, Herr Schulz, Rote Taube und so weiter, versucht, gesetzliche Definitionen hinzukriegen, was denn die Naturkräfte wären. Und einen weiteren Aspekt, den ich hier in die Diskussion noch einführen möchte, häufig werden Patente nur als Waffen betrachtet. Natürlich die mehr Mittel zur Verfügung haben, können mehr Schutz erwirken als die weniger Mittel zur Verfügung haben. Das ist ohne Zweifel gegeben. Aber das Patentwesen selbst hat mehrere Aspekte, mehrere Ziele, die erfüllt werden sollten. Also der eine, den habe ich schon angesprochen, Schutz vor erreichten Innovationen. Daneben ist es auch als Ideensammlung konzipiert. Also es wird nur ein zeitlich begrenztes Monopol dafür gewährt, dass man die Technik bereichert. Man könnte ja auch genauso gut die Sachen geheim halten, nicht offenbaren, sondern dafür, dass man der Welt mitteilt, wie man technisch etwas löst, gibt es Patentschutz. Das ist diese ursprüngliche Idee dahinter. Daneben ist es eine hervorragende Ideensammlung. Also häufig, wenn ich irgendwelche Mandanten berate, geht es darum, schau mal in den einschlägigen technischen Bereich, was gibt es alles schon, was hat man gemacht? Und dann wird auf Grundlage dessen, was gemacht worden ist, weiterentwickelt. Beziehungsweise es wird dann überlegt, was kann man entwickeln. Das ist also ein öffentliches Register zu technischen Ideen im Endeffekt. Und was ich dann noch ansprechen wollte, die Schutzrechte selbst stellen häufig auch bei kleineren Unternehmungen, und es handelt sich hier um ein Schutzrecht für den Geschäftsbetrieb, ein Vermögenswert dar. Das heißt, Patente stellen teilweise einen wesentlichen oder den einzigen Vermögenswert eines Start-ups dar, auf dem Kredite vergeben werden, die verpfändet werden können und so weiter und so fort. Die Rechner, die zum Beispiel ein Unternehmen mit einbringen kann, sind möglicherweise 3 Jahre später nichts mehr wert. Das heißt, die werden kaum noch beliehen. Aber Schutzrechte werden deutlich besser beliehen. So wie Herr Schulz vorhin auch schon sagte, es wird teilweise geglaubt, dass ein neues Schutzrecht geschaffen wird. Die Realität sieht so aus, dass es in Europa seit wenigstens 20 Jahren Patentschutz gibt für softwarebezogene Erfindungen. Und die Zahlen gehen auseinander, je nachdem wie man zählt, aber um mal auf einer sicheren Basis zu sein, würde ich sagen, wenigstens 30.000 Schutzrechte sind angemeldet. Nachdem Sie schon einige Bereiche angesprochen hatten, wollte ich jetzt ganz konkrete Bereiche mal herausgreifen, für die es Schutz gibt. Das sind zum Beispiel Steuerungsprogramme, die den Übergang von Cut auf Cam erzeugen, Steuerungsprogramme für Mikrocontroller-Schaltungen, Kfz-Elektronik, also die Software in Kfz-Elektronik ist unzweifelhaft gegeben. Dann allgemein Produktionssteuerungen und Produktionsregelungen, Telekommunikationssoftware wird zum Patent erhoben und auch Halbleiterentwicklung, Halbleitertest und so weiter. Also das ist auch vor allem ein Softwareprozess, bis man zu seinem IC kommt. Das sind also alles Bereiche, wo Patentschutz gewährt wird, schon seit alters her. Und die Sache ist, dass dann in der Vergangenheit häufig argumentiert werden musste, jawohl, eine Bremse hat einen technischen Einfluss und deswegen sollte darauf Patentschutz gegeben werden, als Beispiel für Kfz-Elektronik. Also einfach nur, um das mal zu konkretisieren, was es denn bedeutet. Und Das sind nicht nur PCs, auf denen irgendeine Software läuft. Also, ich möchte mich erstmal für die Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass ich einige Denkanstöße hier in die Diskussion gebracht habe. Ja, wir bedanken uns vor allem für die Ausführungen und gehen, denke ich, direkt weiter zum Herrn Jäger.
Mein Name ist Kurt Jäger. Vielen Dank, dass ich hier heute vortragen darf. Ich möchte zur allgemeinen Mobilität hier in der Diskussion kurz fragen, wer von Ihnen schon mal ein Patent gelesen hat. War das aus Ihrer Sicht erhellend? Um was geht es bei Softwarepatenten? Wir werden morgen, übermorgen im Europäischen Parlament die zweite Lesung der Softwarepatentrichtlinie haben. Und wir stellen fest, die Entstehung dieser Richtlinie ist ein langwieriger und komplizierter Entstehungsprozess gewesen. Und wie meine beiden Vorredner schon skizziert haben, es war ein sehr, sehr umstrittenes Thema und es ist es immer noch. Es gibt Dissens zwischen den kleinen und mittleren Unternehmen und den Großunternehmen. Es gibt den Dissens zwischen Parlament und Rat und Kommission. Es gibt den Dissens innerhalb aller Parteien. Es gibt den Dissens zwischen nationalen Parlamenten und Regierungen. Stichwort deutsches Parlament, Entscheidung im Februar, die Regierung doch bitte bestimmte Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Das ist nicht nur im deutschen Parlament so gewesen, es war in anderen Parlamenten in der Europäischen Union ebenfalls Thema. Es gibt einen Dissens, lustigerweise, zwischen dem deutschen Patentamt und dem europäischen Patentamt. Das europäische Patentamt wird diesen Dissens natürlich bestreiten. Es gibt einen Dissens zwischen Wirtschaftsverbänden. Google hilft, um die entsprechenden Äußerungen zu finden. Es gibt einen erheblichen Dissens zwischen Regionen der Triade. Es ist also nicht so, dass man sagen muss, weltweit einheitlich, wir wollen eine bestimmte Position zur Softwarepatent. Es gibt einen Dissens zwischen verschiedenen europäischen Ländern, die je nach Vorteil in der Finanzierung, in ihrem Staatshaushalt und so weiter sagen, wir finden Patente praktisch oder auch nicht. Es gibt einen erheblichen Dissens zwischen den Bundesressorts, beispielsweise BMWA und BMI. Um die Diskussionen mal auf den Boden zurückzubringen, wollte ich ein paar Zahlen präsentieren, mit der Bitte, wer sie nachprüfen möchte, Google findet die ganzen, ich habe die auch nur über Google gefunden. Es gibt in der Bundesrepublik 1,6 Millionen kleinere und mittlere Unternehmen mit 1 bis 19 Mitarbeitern. Der Herr Betten, Patentanwalt, vor ungefähr 2 Monaten im Landtag Baden-Württemberg meint, es gibt sogar 3,4 Millionen. 80% der Unternehmen nutzen IT. Viele dieser Unternehmen, auch wenn sie nicht IT-Unternehmen sind, entwickeln in-house Software. Das sind ihre potenziellen Arbeitgeber. 40.000 IT-Unternehmen existieren in diesem Bereich, 26.000 davon entwickeln Software. Und im 2003 wurden 22.000 Patente erteilt. All over, across the board, alle Themen, nicht bloß Software. Das bedeutet, wenn Sie hochrechnen, dann werden Sie feststellen, dass irgendwie zwischen 1% und 1 Promille der Unternehmen in irgendeiner Form Softwarepatente hält. Wahrscheinlich weniger als 1 Promille. So, alle anderen sind Kunden. Die sind nicht Profiteure von Softwarepatenten. Die zahlen. Und von den Patenten, die erteilt wurden, werden nur 15% wirklich aktiv lizenziert. Es gibt 400.000 aktive Patente und die Zahl ist schon gefallen, 30.000 in Europa erteilte Softwarepatente. Die Verfahrensdauer Patentanmeldung, da kann man sich darüber streiten, wurden 18 Monate genannt bezüglich der Veröffentlichung, bis Sie dann wirklich ein Patent haben, Sie als kleines und mittleres Unternehmen oder als Arbeitnehmer in dem entsprechenden Unternehmen. Da warten Sie im Durchschnitt 41 Monate auf Ihr Patent. Was kostet sowas? Es ist gar nicht so einfach, das rauszufinden, weil der Patenterteilungsprozess ist ein vielstufiger und erst wenn Sie eine Patentanmeldung auch wirklich erteilt bekommen, wird Ihnen klar, was das wirklich kostet. Dann müssen Sie nämlich Übersetzungen liefern, Europäisches Patentamt in verschiedenen Sprachen und dann kostet es ungefähr 40.000 Euro auf ein Patent. Patentkonflikt. Sie sind ein Anwender und dann kommt jemand und sagt, du verletzt ein Patent, bitte, wir möchten uns darüber streiten. Kostet auch nochmal extra. Sie sehen, meine Argumentation ist nicht notwendigerweise juristisch. Die juristische Diskussion ist Teil der Diskussion. Aber in der Gesellschaft gibt es noch ein paar andere Aspekte als die juristischen. Gucken wir nochmal inhaltlich auf die Debatte. Inhaltlich wird in den Raum geworfen von einer Seite der Diskussion, wir harmonisieren ja bloß. Und die andere Seite stellt fest, wenn ihr so harmonisiert, dann werdet ihr möglicherweise die generelle Patentierbarkeit von Software erreichen. Ist es denn das, was ihr wollt? Da bekommt man nicht unbedingt eine präzise Antwort. Ist es denn notwendig, dass man Software durch Patente schützt oder Urheberrecht oder müssen beide Schutzrechte gewährt werden? Ist es denn wirklich so richtig klar allen Beteiligten in der Diskussion? Geht es denn wirklich um den Schutz für den Einzelerfinder? Oder geht es normalerweise um die Vertiefung oder Verbreiterung von sogenannten Patentpools, um Patente als defensive oder zum Teil auch offensive Waffen in einer Wirtschaftsauseinandersetzung, einer ökonomischen Auseinandersetzung zu nutzen? Die spannende Frage, die auch Herr Krämer schon skizziert hat, geht es denn wirklich um Innovationsförderung? Was ist denn Innovation eigentlich? Wir haben einen Bundeskanzler, der seit 2 Jahren versucht zu diskutieren, dass wir in der Bundesrepublik mehr Innovation brauchen. Und wir wissen es Stand heute immer noch nicht genau, wie wir das erreichen. Wenn ich in den Raum stelle, dass Patente Innovation fördern, wir haben Patente seit 100 Jahren, ist das wirklich eine Innovationsförderung? Es gibt ein bekanntes Papier, Harvard 1997, Tragedy of the Anti-Commons. Wer sich das mal angucken möchte, Google hilft, das findet man dort. Und es ist ein spannendes Papier bezüglich der Frage, ob Sie, wenn Sie in einem Markt sehr viele Akteure haben, und diese Akteure können zwar nicht unbedingt die Rechte durchsetzen, aber andere Leute Rechtsnutzung verhindern, dann bekommen Sie möglicherweise eine Fehlsteuerung im Markt, die sogenannte Tragödie der Ausschlussrechte. Werden wir durch eine weitere Richtlinie das erreichen, was uns versprochen wird, Rechtssicherheit? Oder bekommen wir weitere Regulierung? Nehmen wir an, das, was in breiten Diskussionen versprochen wird durch die Richtlinie, werden nicht neue Gebiete im Bereich der Software, der Patentierung erschlossen. Wären wir alle sehr glücklich. Dann würden wir sagen, okay, es ändert ja nichts. Prinzipiell, alles ist schon da gewesen. Seit 20 Jahren gibt es Softwarepatente. Dann müssen wir uns ja nicht aufregen. Wir regen uns aber auf, weil Software, wie wir heute schreiben, auch heute schon gegen Patente verstoßen kann. Geht es in der wirtschaftspolitischen Diskussion wirklich um den Einzelerfinder oder geht es um ein Werkzeug, in der Diskussion, im internationalen Wettbewerb? Ist es eine Waffe, die möglicherweise 300.000 chinesische Ingenieure in 5 oder 10 Jahren gegen uns richten, weil sie ungefähr 10 oder 100 Mal so viele Patente anmelden können, wie die weniger Ingenieure in Europa? Ich sitze unter anderem im TEK-Ausschuss des Deutschen Industrie- und Handels, der Deutschen Industrie- und Handelskammer seit 4, 5 Jahren. Uns wurde gesagt, nach 4 Jahren, die Ausschüsse sind Wettbewerb und Marktwirtschaft verpflichtet. Wettbewerb. Wenn wir nichts tun, dann kommen Softwarepatente. Der derzeitige Stand der Diskussion, ohne die Amendments, die aktuell im Europäischen Parlament vorliegen, sorgt dafür, dass wir Softwarepatente in sehr breiter Form haben werden. Wir werden heute in der Diskussion sicher noch vertieft darauf eingehen, was das für einen Effekt hat. Wichtig, das ist eine ökonomische Diskussion, das ist keine juristische. Es geht ums Geld, nicht um ein paar Paragraphen mehr oder weniger. Die Paragraphen würden uns nicht stören, wenn es nicht mehr ans Geld ginge. Der IT-Ausschuss der IHK Stuttgart hat im April empfohlen, durch Ablehnung der Richtlinie im Europaparlament Zeit zu gewinnen für eine vertiefte Diskussion. Wenn wir uns alle einig sind, dass die Richtlinie nicht schädlich ist, dann brauchen wir nicht darüber diskutieren, dann kann das Europäische Parlament das ja abnicken und alles tun. Ich glaube, wir sind uns nicht einig. Und auch heute noch nicht. Und deswegen wünscht sich der Teil der Debatte, der etwas gegen Softwarepatente vorzubringen hat, ausführlichere Diskussionen. Der TK-Ausschuss der DIHK hat ebenfalls empfohlen, neu diskutieren oder präziser fassen. Und das hat er im April und Mai diskutiert, nicht vor 3 Jahren. Der FFII hat ausführliche Änderungsvorschläge gemacht, die liegen dem Rechtsausschuss des Europaparlaments vor, die können Sie dort überall finden. Der Gesellschaft Informatik hat ein 18-seitiges Papier verfasst, da gibt es im Rahmen der Gesellschaft für Informatik Jahrestagung in Bonn im September ein Symposium dazu, ähnlich wie dieses hier, da wird nochmal ausführlich darüber diskutiert. Bei den Softwareentwicklern, wer von Ihnen hat letztes Mal einen Kernel kompiliert? Verstehen Sie? Bei den Softwareentwicklern ist Konsens, das Urheberrecht völlig ausreicht. Daher empfehle ich, morgen und übermorgen fahren Sie nach Straßburg, demonstrieren Sie für Ihre Rechte, bevor sie Ihnen genommen werden. Vielen Dank.
Ja, auch danke für die Ausführungen. Zu dieser Demonstration fahren wollen oder nicht. Ich denke, haben Sie jetzt ja dann die Gelegenheit, sich nach einer Meinung zu bilden, ob Sie gegen Softwarepatente demonstrieren wollen oder sagen, nein, mache ich nicht. Bevor wir in die allgemeine Diskussion einsteigen, wo Sie dann Ihre Fragen stellen können zu dem Thema, möchte ich jetzt noch den Teilnehmern hier an Tisch Gelegenheit geben und falls gewünscht nochmal auf die jeweiligen Standpunkte einzugehen. Wollen Sie hier das direkt was dazu sagen?
Also eine Sache, die meines Erachtens in dieser Diskussion Softwarepatente häufig nicht berücksichtigt wird, ist folgende, dass man nicht sich anguckt, was für einen Schutzumfang haben denn Patente. Wir haben im Bereich klassische Getriebe, 8.000, 15.000 Patente, weil einer ein Patent hat auf eine bestimmte Funktion in einem Getriebe, heißt das nicht, dass danach alle anderen Autos nur noch ohne Getriebe fahren dürfen. Weil jemand ein bestimmtes Bremsenpatent hat, heißt das nicht, dass nur noch ein Automobilhersteller bremsen darf mit seinem Auto und alle anderen müssen Lizenzgebühren bezahlen. Sondern Patentansprüche bestehen aus einer ganzen Vielzahl von Merkmalen und das Patent ist nur dann lizenzierungspflichtig. Das heißt, man greift in dieses Patent ein, wenn alle dieser Voraussetzungen erfüllt sind. Wir haben das im Bereich Softwarepatente erlebt, es kam die große Diskussion, man habe herausgefunden, dieses Projekt Linux für die Stadt München könne mindestens 500 Patente verletzen. Die Stadt München hat darauf ein großes Buhai gemacht, alle Parteien haben aufgeschrieben, es gab ein großes Gutachten der Kollegen Patentanwälte Frohwitter und Kollegen, die zu dem Ergebnis gekommen sind, Linux kann unproblematisch in München eingesetzt werden. Also es wird manchmal da ein Dings gemacht, bloß weil es dann heißt, Verfahren zur Steuerung von so und so, dann darf ich ja in Zukunft überhaupt nicht mehr das und das machen. Eine Sache beispielsweise dieses One-Click-Patent, was in der Weise sicherlich nicht in Europa patentfähig ist, aber jedenfalls, wenn Sie doppelt klicken, dann sind Sie aus diesem Patentanspruch raus. Und insofern heißt Patentierbarkeit nicht, bloß weil einer dann erfindet, man kann ja auch einen Bildschirm verwenden, dürfen alle anderen überhaupt nur noch den Bildschirm schwarz lassen. Also das sollte man sich vielleicht mal vor Augen führen. Dann auch, was diesen Bereich angeht, die Gefahr von Softwarepatenten. Im klassischen Patentbereich kann ich Ihnen das erklären. Wenn Sie einen Schrank kaufen, haben Sie da 35 patentierte Schrauben drin und trotzdem brauchen Sie keine Patentlizenz, sondern die Patentlizenz braucht der, der die Schrauben herstellt. Das vielleicht der eine Teil. Ist hier so ein bisschen durcheinander gekommen im Moment, was ist denn das EPÜ, das Europäische Patentübereinkommen und was hat das Europäische Patentamt und so weiter zu tun. Das EPÜ, das Europäische Patentübereinkommen, ist ein zwischenstaatlicher Vertrag, der mit der EU nicht identisch ist. Es ist also nicht eine EU-Richtlinie, die gesagt hat, wir schaffen hier ein Europapatent
Und das gilt für ganz Europa, sondern es ist ein Patentübereinkommen, wo die einzelnen Staaten und übrigens sehr viel mehr als nur die Staaten der EU ausdrücklich beigetreten sind. Das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten. Dann möchte ich, das heißt aber, dass letztlich dieses EPÜ-System ja jetzt nicht durch die Software-Richtlinie direkt betroffen ist, sondern man den ganzen Teil anschließend verhandelt wird. Dann noch dieser ein letzter Punkt, was immer ist, es ist offensichtlich Konsens, wenn man gegen Softwarepatente ist, dass kleine und mittelständische Unternehmen auf der Strecke bleiben. Ich bin in meiner anwaltlichen Tätigkeit auch etwas nebenher für Patentverwertungsagenturen tätig, die es ja in den Ländern teilweise gibt. Und da zeigt sich ja, dass es in gewissen Strukturen mittlerweile die Möglichkeiten gibt, Risikokapital etc. zu akquirieren, wenn man denn auch die Möglichkeit hat, auf gesicherte Schutzrechte zurückzugreifen. Es gibt gewisse Bereiche, wo es problematisch ist, wenn kleine und mittelständische Unternehmen mit 2, 3, 4, 5 Angestellten eine super Funktionalität entwickeln, insgesamt in diesem Sektor aber vielleicht nur über 2, 3 und 4% Marktanteil auch verfügen. Denn bis die den Marketingmotor so weit angeschoben haben, dass die ihr Produkt flächendeckend vermarkten könnten und 50, 60% Marktanteil schaffen, was vielleicht dieser Erfindung angemessen wäre, hat es der große Konkurrent mit 90% Marktanteil schon kopiert, weil Kopieren ja gestattet ist, Kopieren dieser Funktionalität und es besteht hier für echte Innovationen in kleinen und mittelständischen Unternehmen dann nicht die Möglichkeit, so letztlich wirtschaftlich verwertet zu werden, wie es vielleicht für echte Innovationen möglich und angemessen. Ich will Ihnen sagen, dass man da sicherlich diskutieren kann, wo die Grenzen eines solchen Schutzes liegen sollten, aber dass man nicht mit so pauschalen Argumenten, wenn denn was patentiert wird, dann gibt es die Kleinen nicht mehr, hier auf den Markt kommen sollte. Und wenn denn Software patentiert wird, darf ich meinen Bildschirm nicht mehr anschalten. Auch damit, das hilft uns kein Stück weiter.
Gut, Herr Krämer, wollen Sie noch was dazu sagen?
In dem Vortrag von Herrn Jäger, meine ich, sind auch einige Sachen durcheinander gegangen. Es wurden dann zum Beispiel unterschiedliche Auffassungen einfach gegenübergestellt. Und wie er Schulz gerade eben ausführte, das eine ist das Europäische Patentamt. Das ist eine zwischenstaatliche Vereinbarung, die dazu beigetragen hat, dass das Europäische Patentamt geschaffen worden ist. Dort sind Einzelstaaten, die sagen, jawohl, wir möchten ein einheitliches, zentrales System haben auf der einen Seite. Und das Ziel war damals, 1977 gewesen, ein einheitliches europäisches Patent zu schaffen. Nur der politische Prozess hat nicht so weit gereicht bisher. Das war auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben die Regierungschefs beschlossen, in Lissabon, glaube ich, war es gewesen, die EU vorwärts zu bringen. Und dazu haben die beschlossen, einheitliche Standards in allen möglichen Bereichen zu schaffen. Ein Bereich war zum Beispiel die Biotechnologie, wo auch sehr lange die Diskussion hin und her ging, sollte Patentschutz gewährt werden für Gensequenzen und für die Anwendbarkeit von Gensequenzen oder nicht. Und dort ist eine Richtlinie mit Augenmaß dann doch irgendwann verabschiedet worden. Endrecht verstanden wird und Richterrecht dem gegenübersteht auf der einen Seite und auf der anderen Seite Deutschland als der andere Extrempunkt betrachtet wird, dann muss man sehen, dass das eigentlich das Ziel war, dass diese diversen Ämter einheitlich agieren sollten in einem unbeschränkten Technikbereich. Und die Diskussion wird also immer nur auf einen Punkt geführt, dass es heißt, es wird neues Schutzrecht geschaffen, was absolut nicht stimmt. Es sollte eine einheitliche Anwendungspraxis durchgeführt werden.
Vielleicht dazu von mir, so als Einstieg in die allgemeine Diskussion, vielleicht noch eine Frage zu klären.
würde, wenn diese EU-Richtlinie jetzt verabschiedet wird, würde die dann die Regelungen des EPU quasi überschreiten? Weil die würden ja dann vielleicht unter Umständen im Widerspruch zueinander stehen.
Also in der Praxis wird es so aussehen, dass die Mitgliedstaaten selbst direkt verpflichtet sind, diese Richtlinie in gewisser Zeit umzusetzen und dass man dann in einem zweiten Schritt sicherlich auch, und zwar innerhalb dieser 18 Monate, die für die Umsetzung bestehen, auch entsprechende Verfahrensregeln im Bereich des Europäischen Patentamtes einführen wird. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass wir ja jetzt aber letztlich schon, wo es über Jahre nicht dazu gekommen ist, einheitliche Regeln zu finden, dass sich mittlerweile die Rechtsprechung gerade in den Jahren 2003 und 2004 auf europäischer Ebene und auf Ebene der nationalen Patente doch schon stark angeglichen hat.
...1999 gab es eine Revisionskonferenz für das europäische Patent und für das europäische Patentübereinkommen. Dort hat man auch bereits versucht, Softwarepatente einzuführen und ist gescheitert. Dann ist dem Europäischen Rat und der Europäischen Kommission aufgefallen, dass das europäische Patentübereinkommen außerhalb der europäischen Verträge steht, weil es eben ungefähr 30 Mitgliedstaaten gibt und nicht 25. Das war dann der Grund, die Richtlinie zu stoppen. Da ist eben ein Frosch entkommen. Kontrolle.
Gut, ja, und ich habe so, wenn Sie jetzt dann soweit verstanden, die eingegangen sind, denke ich, wenden verschiedene Leute im Publikum schon darauf, ihre Fragen loszuwerden. Von daher würde ich jetzt vorschlagen, dass wir jetzt dann übergehen und auf die Fragen des Publikums eingehen. Ja, fangen wir mal hier an.
Mein Name ist Steismeier von der KIZ Universität Ulm. Sie sagten, wenn ich einen Schrank kaufen muss, wenn ich einen Schrank kaufe, hole ich ein Patent, weil die Patentordnung die Schrauben herstellt. Aber Sie sprechen hier von Informatikern, das heißt, wir stellen sehr wohl Schrauben her, wir stellen Software her. Und was bedeutet der Artikel 5 Absatz 2 der neuen Direktive für Softwarehersteller, also für uns? Können Sie mir das bitte erläutern?
Also, dass Sie als Hersteller die Patente berücksichtigen müssen, heißt doch aber nicht, ist doch aber etwas anderes, als wenn der Herr Jäger mir sagt, wir haben so und so viele Hersteller und Inhaber von Patenten und so viele Leute, die unsere Produkte nutzen. Also seien das alles potenzielle Lizenznehmer, die sind es eben nicht. Was Herr Jäger hier so ein bisschen versucht hat darzustellen, ist ja, 1% der Leute stellt Software her und 99% nutzen die. Und deswegen sind die 99% potenzielle Lizenznehmer. Das sind sie eben nicht, denn allein die Anwendung ist ja dann in den weiten Bereichen doch nicht patentlizenzpflichtig. Was Sie mit mit dem Artikel 5.2 ansprechen.
Ich habe aber auch da. Nein, lesen Sie gerne vor.
Ich war es in der richtigen Fassung vorlesen. Und zwar in der Fassung, wo ich
das nicht... Es ist keine Unterstellung, dass wir hier mit unterschiedlichen falschen oder richtigen Varianten arbeiten.
Nein, ich war es ein bisschen abgeändert vorlesen. Und zwar in der doppelten Negativsatz. Ein Patentanspruch auf ein Computerprogramm, sei es auf das Programm allein oder auf ein auf einem Datenträger vorliegendes Programm, ist zulässig, wenn das Programm einen begründeten Patentanspruch gemäß der Patentanmeldung erhobenen Erzeugungs- und Verfahrensanspruch gemäß Absatz 1 erfüllt und wenn es auf einem programmierbaren Computer oder auf einem programmierbaren Computernetz oder einer sonstigen programmierbaren Vorrichtung installiert und ausgeführt wurde. Das heißt, ein Datenträger, ein FTP-Server und so weiter und so fort. Wenn ein Softwarepatentanspruch besteht, dann darf ich nichts mehr aufs Netz stellen und so weiter. Und auch egal, ob ich das gewerblich mache und zu rein privaten Zweck, wenn ich es aufs Internet stelle, gibt es keinen privaten Zweck mehr. Was sagen Sie dazu, Herr Schulz?
Sagen Sie doch nochmal so nett und lesen das mit der doppelten Verneinung vor.
Die verwirrt allerdings da, aber das können Sie ja.
Ein Patentanspruch auf ein Computerprogramm, sei es auf das Programm allein oder auf ein auf einem Datenträger vorliegendes Programm, ist nicht zulässig. Es sei denn, das Programm begründete einen in derselben Patentanmeldung erhobenen Erzeugnis- oder Verfahrensanspruch gemäß Absatz 1, wenn es auf einem programmierbaren Computer, auf einem programmierbaren Computernetz oder einer sonstigen programmierbaren Vorrichtung installiert oder ausgeführt würde. Wir haben es jetzt hier nicht vorliegen, aber das bedeutet ja haargenau eben nicht das, was Sie uns zunächst glauben machen wollten und das da drin steht. Es steht hier, ein Patentanspruch auf ein Computerprogramm ist nicht zulässig, außer. Außer es ist auch dann eine Verfahrens- oder ein Erzeugnispatent, wenn es auf dem Computer abgespielt wurde. Was? Nein, was wollen Sie denn? Natürlich. Ist ein Computerprogramm, das ein Verfahrens- oder die Voraussetzung eines Verfahrens- oder eines Erzeugnispatents erfüllt, programmierbar, patentierbar und nichts anderes wird da gesagt. Und die Voraussetzungen sind doch nicht, dass es sich um ein Computerprogramm handelt, sondern die Voraussetzungen sind die, die in allen Bereichen der Technik gelten. Das heißt also neu, erfinderisch, bestimmte Erfindungshöhe auf einem Gebiet der Technik etc. Diese Voraussetzungen kennen Sie doch. Und was wollen Sie jetzt mir hier sagen? Das ist plötzlich Computerprogramme, dass da die gleichen Voraussetzungen gelten wie für alle anderen. Aber wissen Sie was? Das Schlimme ist, dass mich das so fruchtig macht, weil ich nämlich eine Reihe von Sachen auch durchaus kritisch sehe an der Richtlinie und Sie mir jetzt natürlich sagen können, oh, das ist ja der hier wirklich der absolute Verfechter ist. Aber bei so viel, was man da immer hört, ja, wenn wir jetzt hier die Computerprogramme haben, darf keiner mehr den Rechner anmachen und nichts hochladen.
Zeig nicht.
Und dann lesen Sie es ja auch noch andersrum vor.
Ja, so wie es im Endeffekt uns betrifft, uns Programmierer.
Natürlich betrifft es nicht.
Es heißt doch nur, dass Sie das, dass Sie auf alles, was nach normalen Voraussetzungen auch patentierbar ist, dass es auch bei Computerprogrammen
gibt. Genau, das ist
Software, das Problem,
dass wir Softwarepatente haben und das ist
aber. Die haben Sie doch
aber. Das ist jedem betrifft und es ist nicht so, dass ich jetzt Produkte herstellen muss. Ich darf jetzt das, was ich im stillen Kämmerlein programmiere, nicht mehr veröffentlichen. Ohne Gefahr zu laufen, einen Unterlassungsanspruch, irgendwann auch einen strafbewehrten Unterlassungsanspruch zu bekommen. Und ich muss vorher eine Patentrecherche machen, als privater Mensch, als privater Programmierer. Das ist der Punkt. Oder wollen Sie was anderes sagen, Herr Schulz?
Nein, da haben Sie absolut recht. Dass,
wir haben absolut recht, dass jeder, der Software programmiert, gucken muss, wenn er die Software veröffentlicht, ob die Softwarepatente Dritter verletzt. Okay. Das können wir aber auch, was ist, wenn wir die Richtlinie nicht bekommen? Was ist dann? Das kann ich Ihnen das sagen. Software ist. Nein. Dann kann ich Ihnen sagen, was dann passiert. Software ist bereits jetzt in breitem Umfang. Und zwar exakt in dem Umfang letztlich, den die Richtlinie vorsieht, wo man auch über Kleinigkeiten diskutieren kann, ist Software doch jetzt bereits patentierbar bzw. computerimplementierte Erfindung, das heißt Verfahren, Erzeugnisse etc., die Software einsetzen. Sie ist jetzt schon patentierbar und auch jetzt, wenn Sie Ihre Software ins Netz stellen, müssten Sie schauen, wenn Sie sich denn für innovativ genug halten, dass Sie hier plötzlich jetzt was machen, was 35 andere Sachen verletzt gerade, dann müssen Sie auch jetzt schon eine Patentrecherche durchführen. Ganz klar. Und das hat nichts damit zu tun, ob wir eine Harmonisierung in Europa bekommen werden oder ob wir diese Harmonisierung nicht haben werden, sondern die Pflichten bestehen auf die eine und auf die andere Weise.
1996 wurde die Diskussion über die Biopatentrichtlinie in der Europäischen Union gestartet. Die nationale Umsetzung ist Anfang des Jahres in Deutschland in Kraft getreten. Vor kurzem hat die Firma Monsanto Bauern hier in Europa, die Soja aus Argentinien eingeführt haben, ihr Futtermittel untersucht und weggenommen. Weil in Argentinien 80% des eingesetzten und gepflanzten Sojas genverändert war und mit Patentansprüchen der Firma Monsanto verknüpft war. Sie haben natürlich recht. Wenn Sie eine Schraube, die patentiert ist, heute bei Ihrem Schrank verwenden, ich habe gerade am Wochenende meinen Kleiderschrank zusammengeschraubt, dann wird normalerweise der Patentinhaber Ihnen als Verwender des Patents nicht in die Suppe spucken. Das kann er natürlich, klar, er hat ein Monopol. Das ist ja der Witz an der Geschichte. Er macht es nicht, weil es unökonomisch ist.
Nein, weil er kann.
Wenn derjenige, der die Schraube gebaut hat, Ihnen als Patentinhaber keine Lizenz zahlt, dann kann der Patentinhaber dem Verwender ebenfalls in die Suppe spucken. Dann wunderbar, wenn es so wäre. Ich möchte noch kurz.
Die Richtlinie soll ja nur einen einzigen Aspekt oder einen technischen Bereich unterhalb des Patentrechts harmonisieren. Das heißt, übergestülpt oder darüber existiert immer noch das Patentgesetz. Und ich nehme jetzt einfach das deutsche Patentgesetz, ob man nur das EPÜ nimmt oder das deutsche Patentgesetz, die sind ziemlich ähnlich, die Paragraphen unterscheiden sich. Und hierzu gibt es den Paragraphen 11. Und da wird ausdrücklich aufgeführt, welche Handlungen gegeben sind, die nicht unter ein Patent fallen. Und da ist unter anderem aufgeführt als erstens Handlungen, die im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken vorgenommen werden. Das heißt, unentgeltliches zur Verfügung stellen von Informationen sind nicht gewerbliche Zwecke. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Und dann zweitens wird aufgeführt, Handlungen zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der patentierten Erfindung beziehen. Und nahezu alle Tätigkeiten, die auf Hochschulboden passieren, gelten als Versuche, als Vortragen der Wissenschaft. Deswegen fallen die, wenn sie nicht unter Punkt 1 fallen, dann unter Punkt 2, sind also auch nicht durch ein Patent zu erreichen.
Darf ich dazu was sagen? Und zwar eine längere E-Mail mit einem Kollegen von Ihnen, einem Patentanwalt, genau um dieses. Darf ich das einfach mal zitieren, ohne den Namen zu nennen? Er ist sehr bekannt. Er macht auch einige Blogs über Softwarepatente. Studenten und andere Uni-Leute aus der Software-Ecke müssen sich überlegen, wie sie mit den Verletzungsrisiken im Hinblick auf Patente, auf computerimplementierte oder computerimplementierbare Erfindungen im Lichte der Schrankenbestimmung des § 11 Patentgesetz umgehen sollten. Um freigestellt zu sein, müssen die beiden Bedingungen im privaten Bereich und nicht zu gewerblichen Zwecken kumulativ, also gleichzeitig erfüllt sein, so wie Sie sagten. Die reine Privatsphäre wird durch ein Patent nicht berührt. Die Benutzung einer Erfindung zum häuslichen Gebrauch für rein persönliche Zwecke kann insoweit vom Patentschutz ausgenommen sein, als sie auch noch zu nicht gewerblichen Zwecken erfolgt. Hier kommt ein subjektives Moment ins Spiel. Wenn die Befriedigung fremder Bedürfnisse außerhalb eines ganz engen Bereichs und Privatsphäre, also Nachbarschaftshilfe zum Beispiel, bezweckt wird, kommt eine patentrechtliche Gewerbsmäßigkeit in Betracht, zum Beispiel Linux oder GNOME oder irgend sowas. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist ein deutlicher Hinweis auf eine Gewerbsmäßigkeit, jedoch ist diese nicht zwingend erforderlich. Für Handlungen außerhalb des privaten Bereichs ist es unerheblich, ob sie zu einem nicht gewerblichen Zweck vorgenommen werden. Der private Bereich ist nicht nur dann verlassen, wenn eine Handlung im gewerblichen Bereich vorgenommen wird, sondern auch dann, wenn öffentliche Institutionen die Handlungen vornehmen, ohne damit einen gewerblichen Zweck zu verfolgen, zum Beispiel Gemeinden, staatliche, kirchliche Organisationen oder Universitäten. Beispielsweise hätte ich größte Bedenken, also der Patentanwalt, wenn mein Teil eines freien und Open-Source-Projekts schon im Hinblick auf die unmittelbare Patentverletzung aus § 9, also unmittelbare, als nach § 11, Nummer 11 Patentgesetz freigestellt betrachten zu wollen, selbst wenn er damit keinerlei Gewinnerzielungsabsicht verfolgt. Dabei gibt die Privatsphäre einiger Programmierer hinausreichende Wirkungskreis eines über das Internet zugänglichen CVS-Quellentextarchivs und die enorme Nachhaltigkeit, mit der solch ein Projekt üblicherweise betrieben wird, sprechen meines Erachtens ganz klar gegen eine Freistellung nach § 11 Nummer 1, so wie Sie gerade gesagt haben. Patentgesetz. Okay, damit belassen wir es.
Jetzt war zunächst mal
dieses Papier, was ich vorhin zitiert habe, Tragedy of the Anti-Commons, wird hauptsächlich im Bio-Forschungsbereich zitiert. Und zwar aufgrund eines Papiers von, ich glaube, 2001 oder 2003, in der festgestellt wurde, dass die Einführung von Patenten auf Bio-Produkte im Bereich, na, alles, was man sich so vorstellen kann, auch und gerade im klinischen Bereich zu Verboten der Nutzung aufgrund von Patentschutz führt. Da konnten dann Kliniken bestimmte Versuche nicht mehr machen mit ihren Patienten, Reihenuntersuchungen und so weiter, als Unikliniken, weil eben das eingesetzte Bio-Verfahren in irgendeiner Form einem Patentschutz unterlag. Google hilft da.
Was Sie da eben sagen mit den Freistellungen im Open-Source-Bereich, da haben Sie sicherlich recht. Diese Freistellung im Open-Source-Bereich, das ist ein Problem, was ja auch viel diskutiert wird, die gibt es nicht. Ich frage Sie, wieso gibt es Open-Source-Programmierer in den USA? Da ist ja Patent Eldorado. Man muss sich vielleicht mal eins überlegen. Es ist eben nicht jede Softwareprogrammierung automatisch patentverletzend. Und die ganze Patentierbarkeit, ich weiß, dass Sie da eine ganze Batterie von Horrorpatenten kennen und Sie alle kennen auch die entsprechenden Gruselkabinette des Patentdingsbums. Da stehen dann 200 Patente und bei jedem werden Sie Einigkeit darüber erzielen, dass entsprechende Ansprüche nicht hätten eingetragen werden dürfen. Das heißt, sagen wir mal bei 98% oder weil nämlich 2% da stehen, die eigentlich schon lange nicht mehr eingetragen sind. So, dann sind das von den 40.000 Patenten 200 Ausschuss, die sicherlich jedes für sich gefährlich sind. 200 bei 40.000 Ausschuss, kann man dann überlegen, ob sie in der Gesamtbilanz volkswirtschaftlich nicht doch auch verkraftbar sind. Dass sie vermieden werden müssen, ist ganz klar. Ich will Ihnen nur sagen, dass einzelne Fehler oder ein einzelnes Scheitern von Personen, denn in diesen, in den Patentämtern sitzen natürlich auch nur Menschen, dass das sicherlich bedauerlich ist, dass das aber letztlich nicht die grundsätzliche Idee, die dahinter steckt, zu widerlegen vermag, zumal wir ja gewisse Verfahren haben, um gegen solche Sachen vorzugehen. Grundsätzlich kann ich Ihnen nur sagen, wenn tatsächlich jeder Pipapo patentierbar wäre, dann würde ich allen Ihren Bedenken zustimmen. Die Sache ist nur die, wir machen nicht plötzlich mit der Richtlinie hier jeden Pipapo patentierbar, sondern wir machen eben auch im Bereich der Softwaretechnik, versuchen wir eine für Europa harmonisierte Lösung zu finden, die auf diesem hohen Niveau, auf diesen hohen Voraussetzungen, die für die Patentierbarkeit bestehen, einheitliche Regeln schafft. Und ich kann Ihnen nur noch einmal sagen, dass Patentansprüche eben auch immer nur einen bestimmten Umfang haben und dass nicht plötzlich, bloß weil einer ein Patent auf eine Bremse hat, alle anderen mit ihrem Auto gegen die Wand fahren müssen. Also das vielleicht darf ich Sie da auch mal bitten zu berücksichtigen. Bei allen Bedenken im Einzelnen, die ich da auch durchaus verstehen und nachvollziehen kann und wo man sagen muss, hier und da ist es sicherlich wichtig, um die Einzelheiten zu diskutieren. Man kann beispielsweise, und das will ich Ihnen absolut zugestehen, darüber diskutieren, ob man nicht zunächst versuchen sollte, einen Technikbegriff zu finden, der konsensfähiger ist. Nur hier ist mit einem Beharren auf dem Technikbegriff rote Taube in einer Welt, die keine Industriegesellschaft, sondern eine Dienstleistungsgesellschaft ist, sicherlich auch nicht weitergeholfen und der Weg auf eine Kompromissformel geschaffen. Also insofern überlegen Sie und vielleicht gesteht ja auch ein, dass wirklich nicht jeder Kram patentierbar wird.
Gut, wie gerade schon richtig erwähnt wurde, jetzt geht es auch schon sehr in Details der Auslegung der jeweiligen Richtlinie. Und nachdem wir hier an der Universität leider keine juristische Fakultät haben,
geht es sicherlich vielleicht auch ein Stück weit dann schon zu weit. Vielleicht kann man auch die Diskussion dann im Nachhinein noch unter vier Augen im Detail klären. Es gibt noch eine ganze Reihe von weiteren Fragen, ich habe schon jeweils notiert. Ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter.
Ja, hallo, mein Name ist Alexander, ich bin hier Student und vom Carsten Wieler Club auch. Und ich hätte zwei Dinge. Erstens, weil Sie zum zweiten Mal schon erwähnt haben, an Sie, Herr Schulz, dass es nur Ausreißer sein, dann gehen Sie mal auf gauss.ffii.org. Da tut die FFII Patente zusammentragen, die gewährt wurden und die unserer Meinung nach ganz klar Softwarepatente sind. Und mit diesen haben wir ein Problem. Und es sind nicht nur 200, wenn Sie auf die Statistik gehen, es sind einige tausend. Und vielleicht können wir, Frank, kannst du mal deinen Browser anschmeißen?
Ich weiß nicht, ob das jetzt im Detail Sinn macht,
ja, oder nicht.
Auf Details einzugehen, weil
ja, auch ich wollte nur Zeit diese machen. Statistiken zeigen, weil na, ist nicht so wichtig. Was anderes, was mir am Herzen liegt, irgendwie, also ich fasse mal zusammen, was so die Pro-Fraktionen Argumente nimmt. Erstens, wir vereinheitlichen ja nur, und zweitens, es ist alles nicht so schlimm, wie ihr denkt. Ich habe noch kein Argument gehört, warum er denn unbedingt diese Richtlinie so will, wie sie denn ist. Wenn wir doch nur vereinheitlichen wollen, dann könnten wir uns ja auch einigen und sagen, wir streichen das ganze Zeug weg, dann haben wir ja auch was Einheitliches. Wir sind ja gar nicht gegen Vereinheitlichung. Aber ständig wird nur gesagt, wir wollen ja nur vereinheitlichen und so schlimm ist es nicht. Und diese Beschwichtigungsversuche, die sind falsch, finde ich, weil was zum Beispiel kam, die Legende vom sterbenden Genie oder vom verhungerten Genie, der arme Kleine, der hier super was entwickelt hat und jetzt am großen Markt konkurrieren muss und wird jetzt auseinandergenommen von den Großen. Und deswegen gibt es einen Patentschutz und dann ist alles super, dann hat er ein Vermögen, kriegt dann auch Kredite bei der Bank und ist dann ganz groß dabei. Das stimmt halt leider nicht. Und warum das nicht stimmt? Das liegt unter anderem an der Natur von der Informatik, von Software. Dem wird es nicht gelingen, ein Produkt zu implementieren, ohne dabei seinerseits Patente zu verletzen, weil Software an sich aus vielen kleinen Modulen besteht und die Kunst des Programmierers ist es, diese Module zusammenspielen zu lassen und in Einklang zu bringen, damit das Gesamtwerk nachher funktioniert. Und er schafft es nicht, eine Software zu schreiben, ohne zig Patente von anderen zu verletzen. Jetzt kommt er daher, hat vielleicht ein Patent gekriegt auf die Software, freut sich, geht auf den Markt, da kommt der Große und sagt, hier, du verletzt von mir 100 Stück und jetzt was machen wir? Und dann hat er zwei Möglichkeiten, entweder er zieht sich wieder zurück und das war's mit seinem Markterfolg, oder er geht auf die Cross-Lizenzierung ein, die ihm angeboten wird, und dann muss er doch wieder frei konkurrieren mit allen und wird wieder niedergemacht. Also es funktioniert in der Realität nicht. Und das liegt unter anderem auch daran, da Herr Jäger hat es
gleich mal angesprochen. Vielleicht sollten wir die Statements ein bisschen knapper
fassen. Ja, aber es ist reichlich zeitlich. Außerdem, ich wiederhole mich ja nicht. Herr Jäger hat es angesprochen am Anfang, ein großes Problem im Patentwesen ist es, dass das Unternehmen zwar die Vorteile will, den Patentschutz haben will, aber trotzdem so wenig wie möglich Know-how preisgeben möchte. Ist auch verständlich aus Unternehmersicht. Und das führt einfach dazu, dass es die Aufgabe vom Patentanwalt ist, den Text so zu formulieren, dass er notfalls vor Gericht in gewissen Interpretationshilfe dazu führt, dass man die Rechtsansprüche geltend machen kann, aber ansonsten keiner kriegt, was da überhaupt drinsteht. Und wir hatten ja Stallman hier und der hat so ein Beispiel genannt, ein Patent auf topologisches Sortieren, wo der Begriff topologische Sortierung nicht ein einziges Mal vorkommt. Und dann hat man es halt echt schwer bei der Patentrecherche. Ja, ich glaube, Punkt fand ich.
Ich wollte jetzt nochmal bei der Patentrecherche einladen.
Gibt es dazu jetzt direkt rechtliche Antworten oder lassen wir das vor das Statement stehen?
Also wir sprachen über die Fable-Liste natürlich, das ist die Zusammenstellung, die Sie da haben. Ich darf Sie auch wirklich nur da, ich weiß, dass es da viele Bedenken im Bereich Softwarepatente gibt. Und dass sicherlich auch auf ganz breiter Basis. Ich darf Sie nur wirklich dann auch immer bitten zu berücksichtigen, ein Patentanspruch besteht aus einer Vielzahl von Merkmalen und ein Patentanspruch ist dann verletzt, wenn alle diese Merkmale erfüllt sind. Und schauen Sie sich das in klassischen Bereichen der Technik an, wenn da große Unternehmen, die haben nicht ein Falldachpatent, die haben 175 Falldachpatente. Die Breite dieser Ansprüche, das ist ja auch eine Frage, wie sie ist. Und dann müssen Sie da eben auch sehen, dass wirklich nicht jede Handlung plötzlich eine Patentverletzung ist.
Sie können die klassischen Bereiche nicht mit Informatik vergleichen. Die Informatik ist grundsätzlich anders. Und deswegen ist es ein faires Patentsystem auch auszuweichen, weil die Nachteile viel gravierender sein werden.
Der ganze Bereich softwarebezogene Erfindung ist doch, der geht doch bei der klassischen Ingenieurswissenschaft los, wo plötzlich die Innovation in Software implementiert ist. Das ist der erste Teil, der von der Richtlinie erfasst wird. Das ist nämlich, wo plötzlich die Bremse softwaregesteuert ist und deswegen noch 14 Meter eher bremst. Auch das ist eine softwarebezogene Erfindung. Und am ganz anderen Ende steht der Übergang zu reinen Anwendungs- und Webapplikationen. Und da habe ich versucht, vorhin Ihnen schon zu erklären, diese reinen Geschäftsmethoden sind in Europa jetzt nicht patentierbar, sind es jedenfalls nicht, wenn alles richtig läuft. Es läuft nicht immer alles richtig und in den 80er und 90er Jahren hatten wir hier wirklich ein Problem, weil keine Informatiker in den Patentämtern saßen, sondern ungeschulte Biologen, die das zu beurteilen hatten, weil es nämlich mehr Biologen auf dem Arbeitsmarkt gab als Informatiker. In der Tat hat es da große Probleme gegeben. Diese Probleme hat es auch in anderen neuen Bereichen der Technik gegeben und ich darf hier nur insofern bei allem, was Sie sicherlich auch an berechtigten Einwendungen haben, darum bitten, dass Sie in diesem Bereich vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen dann auch entwickeln, dass das sich jedenfalls anders entwickelt.
Also die Realität zeigt, dass Vertrauen völlig unangebracht ist.
Ich denke, die Diskussion über Vertrauen wird hier zu keinem definitiven Ergebnis führen. Wie jeder Naturwissenschaftler weiß, ist Vertrauen schlecht messbar oder irgendwie quantitativ zu erfassen. Aber wir haben eine weitere Frage, die schon eine Weile auf eine Antwort wartet.
Ja, eigentlich ist es eher eine Ideensammlung oder vier Anmerkungen. Einmal, es wurde herausgestellt, dass Patente eine Sammlung von Ideen sind, bei der sich jeder Ingenieur bedienen kann und die Methoden dann einsetzen kann, weil sie praktisch sind. Wenn man mal ein Patent durchliest, ist es für mich eher so, als ob der Rees versucht hätte zu verschleiern, was genau dieses Patent ist, was genau der Anspruch ist, damit es möglichst breit ist und dann angewendet werden kann. Es ist nicht so, dass es mir bei der Problemlösung geht. Dann das Zweite, es werden, wie zugegeben wurde, einige zu breite Patente erteilt, die nicht erteilt werden sollten. Und wenn ich als Unternehmen jetzt einen Einspruch dagegen habe, dann kostet mich das sehr, sehr, sehr viel Geld, was ich mir als mittelständisches Unternehmen nicht leisten kann. Das heißt, es müssten sich einige Unternehmen zusammenfinden, um so ein zu breites Patent, das meinetwegen ein ganzes Geschäftsgebiet blockiert für die anderen, beim Patentamt nichtig zu machen. Dann eine weitergehende Frage, was passiert, wenn jetzt harmonisiert wird? Mit dem Artikel 52. Es gibt schon sehr viele Patente auf Software, die aber jetzt im Moment wegen Artikel 52 einfach nicht durchgesetzt werden können. Werden jetzt plötzlich alle gültig in Deutschland? Werden aber anscheinend zum Teil aus Angst vor Artikel 52 nicht eingeklagt, weil Angst davor besteht, dass die dann. Und das Letzte ist noch, dass das Patentrecht Auswüchse haben könnte. Es gibt Firmen, die nur Softwarepatente haben, keine eigenen Produkte herstellen und ihr Geld damit machen, dass sie Lizenzen verkaufen. Die Produkte haben sie eingekauft aus Firmen, die pleite gegangen sind. Und ich sehe nicht, wo das jetzt zum Nutzen der Volkswirtschaft ist. Das heißt, auch in diesem Fall Patente nicht einfach umnutzen.
Ja, ich denke, das sind vier wichtige Punkte, die man vielleicht in der Reihenfolge durchgehen sollten. Da war zunächst mal der Punkt, dass Patente häufig sehr unklar, schwammig formuliert sind, um vielleicht möglichst viel auch abzudecken.
Meiner Meinung nach ist da zum Beispiel die Hochschule gefordert und in vielen technischen Bereichen wird nicht ausführlich genug ein kleines Einmaleins des Patentwesens vermittelt. Denn wenn man einmal verstanden hat, wie eine Patentschrift aufgebaut ist, ist es im Endeffekt eine formierte, spezifizierte technische Beschreibung, die ganz bestimmte Bestandteile hat. Und wenn man sich anschaut, Entwickler, die jahrelang in der industriellen Praxis tätig sind, die schauen innerhalb von wenigen Minuten in eine Patentschrift rein und wissen, was los ist. Demgegenüber kommen natürlich Leute, die von der Hochschule kommen, häufig mit der Situation nicht zurecht, dass sie eine sehr, sehr lange Patentschrift in Händen halten und nicht wissen, wie sie die systematisch zergliedern sollten. Deswegen biete ich teilweise an, dass man einfach mal innerhalb von einer halben Stunde versucht zu verstehen, wie ist eine Patentschrift aufgebaut, wo finde ich was, an welcher Stelle und wie kann ich die interpretieren.
Und vielleicht können Sie als Gastdozent hier bei uns in der Hochschule zum Beispiel sowas mal in einem Seminar das vermitteln.
Kurze Anekdote dazu. Der Herr Jarke, Präsident der Gesellschaft Informatik, Professor an der Universität Aachen, RWTH Aachen, er ist auch Leiter eines Forschungsinstituts, hat 1992 ein Patent angemeldet. Und nachdem der Patentanwalt es bearbeitet hat, hat er nicht mehr verstanden, was der Anspruch daran ist. Also an der Hochschule scheint es da wirklich Defizite zu geben.
Ja, direkt zu dieser Formulierung im Kommentar. Früheren Punkt, den hatten wir eigentlich abgehakt. Das würde ich nachher als extra Frage nochmal machen, weil wir jetzt eigentlich hier auf die Frage direkt eingehen möchten. Ja, ich glaube, den Punkt der Fehlerteilung von Patenten, dass es das gibt, haben wir ausreichend diskutiert, oder besteht dazu noch Kommentierungsbedarf?
Diese mit der Fehlerteilung von Softwarepatenten, das ist sicherlich auch ein Prozess, den man so ein bisschen mal im Auge haben muss. Welche Mechanismen lassen die einzelstaatlichen Verfahrensordnungen hier zu? Und da, hier ist es in den USA ja so, dass man darauf reagiert hat, dass bestimmte Möglichkeiten nicht bestehen, frühzeitig von außen als Dritter in dieses Verfahren einzugreifen. Die Möglichkeiten haben wir hier in Deutschland und in Europa unter gewissen gesetzlich bestimmten Voraussetzungen. Ich sträube mich nach wie vor gegen Ihre Behauptung, dass solche Patente leicht immer ganze Geschäftsbereiche lahmlegen können. Also es ist so ein bisschen eben schwierig, die wenigsten Patente sind tatsächliche Blockpatente, mit denen Sie ganze Geschäftsbereiche und alles, was dahinter liegt, lahmlegen. In der Praxis zeigt sich ja viel stärker, dass eher eine ganze Vielzahl von Ansprüchen ganz eng nebeneinander stehen und noch Leute versuchen sogar dazwischen zu kommen, zwischen bestehende Patente, um noch eine kleine Lücke dann dazwischen wiederum zu schließen, wobei rechts und links immer noch viel Platz ist. Also die Idee, die grundsätzlich dahinter liegt, ist ja auch, dass Patentschutz Umgehungswettbewerb fördern soll. Er soll nämlich dem ersten Innovator nachkommt, ja den Anreiz geben, an dieser bestehenden konkreten Lösung drumherum zu entwickeln. Und diese Umgehungsinnovation kann in Summe eben auch viel grundsätzliche Innovation schaffen, weil man nicht auf einen einzelnen Weg immer verhaftet bleibt, von dem sich immer hinten weiter nur Dinge abspalten können. Also insofern, da wäre ich eher so ein bisschen vorsichtig. Dazu vielleicht nur noch abschließend, glaube ich, dass auch wenn hier so eine ganz harte Diskussion jetzt offensichtlich besteht und alle jetzt das Gefühl haben, oh ja, die einen sind die Softwaregegner, die anderen sind die Softwarebefürworter. Wenn man sich jetzt mal vielleicht, das kann ich dem Herrn Kagel vielleicht empfehlen, wir könnten das ja sonst gleich nochmal nach Bereichen gucken, diese reine die Steuerungstechnik im klassischen Industriebereich, ist die für diejenigen, die gegen Softwarepatente sind, denn problematisch? Wohl eher nein. Das Problem ist letztlich ja die reinen Desktop-Anwendungen, denke ich, die den ganz großen Bereich der problematischen Dinge. Das Interoperabilität ist das Stichwort. Aber eben das. heißt ja, ist ja letztlich, das ist ja letztlich keine Gesamtablehnung von Softwarepatenten, die Sie mir da entgegenbringen.
Hier war direkt der Kommentar dazu.
Okay, genau dazu. Ich möchte es einfach an Beispiel herausgreifen. Man ist so ein viel allgemeineres Feld, aber es, wenn wir zum Beispiel denken an gewisse Grafik- oder Videoformate, die sind typischerweise verbunden mit entsprechenden, nicht einfach zu finden, auf sehr hohem Niveau befindlichen Algorithmen. Und man kann häufig dieses Format, oder wie man das Format bearbeitet oder liest, nicht, ist nicht unabhängig von diesem Algorithmus. Das sind Dinge, die gehören enorm zusammen. Und das hat zumindest diese hohen Ansprüche, die man vielleicht im Patent erfinden kann, weil frühere Formen sehr lange daran gearbeitet haben, das in dieser Form zu entwickeln. Nimmt man irgendwie drei, war keine triviale Entwicklung. So. Und es gibt natürlich ein sehr hohes öffentliches Interesse an dieser Interoperabilität. Wenn sich ein Format durchsetzt, dann ist es durchaus im öffentlichen Interesse, wenn gerade eben auch hier in der Open Source Bereich oder anderswo von Konkurrenten möglich ist, dieses zu verwenden. Weil man sonst nicht nur das beste Produkt haben muss, sondern eben ein neues Kommunikationsformat ausfindig machen muss oder durchsetzen muss am Markt. Und das ist gerade typisch Informatik. Man arbeitet mit Modulen, man muss sehen, dass man sich in das übliche Gefüge einpasst, sonst ist das nicht durchsetzungsfähig. Und deswegen ist der Vergleich mit Branzen oder anderen Dingen aus der übrigen Technik funktioniert nicht in der Informatik.
Herr Schulz, darf ich zuerst noch was anmerken? Herr Schulz, Sie haben gesagt, es gibt noch Bremsen, es gibt viele verschiedene Bremsen, es gibt Patente auf Bremsen, es gibt trotzdem so und so viele hundert Bremsenhersteller. Es gibt auch noch sehr viele verschiedene Automobilhersteller. Aber damit die Automobile miteinander interoperieren, gibt es eine Straßenverkehrsordnung. Und diese Straßenverkehrsordnung ist nicht patentiert. Damit die Computer miteinander interoperieren, brauchen wir Protokolle, Datenstrukturen. Und diese Protokolle und Datenstrukturen werden zunehmend patentiert. Und dann geht diese Interoperabilität flöten. Das heißt, wenn Sie schon einen marktbeherrschenden Teilnehmer haben, also Daimler-Chrysler, ich sage mal Microsoft, mit so und so viel Prozent, und die Protokolle patentieren können, werden alle über kurz oder lang von diesen Straßen verdrängt werden.
Also diese Diskussion offene Standards, das ist ja ganz klar, die kennen wir ja auch vor dem Hintergrund noch ganz anderer Rechtsordnungen, vor dem Hintergrund der Rechtsordnung in den USA, wo ja auch Geschäftsmethoden etc. etc. Stärker patentierbar waren, jedenfalls in der vergangenen Praxis. Da ist es ja dann teilweise so gewesen, dass das World Wide Web Konsortium eine sehr starke Policy gefahren ist, dass letztlich zu Standards eben nur solche Verfahren werden dürfen, die nicht patentiert sind, dass mögliche Patentansprüche sehr frühzeitig angemeldet werden müssen, etc. etc. Das heißt also hier, der Weg der Standardisierung wird auf anderen Wegen ja abgesichert, dass der versucht wird, patentfrei zu halten. Ich weiß auch, dass das World Wide Web Konsortium 2001, 2002 lange diskutiert hat, ob man von dieser Policy abweichen soll. Man hat sich dann letztlich dafür entschieden, grundsätzlich an einer Patentfreiheit von World Wide Web Konsortium Standards festzuhalten. Das ist der eine Punkt, dass vielleicht also außerhalb, Sie sich mal vorstellen müssen, außerhalb des reinen Patents gibt es ja da, wo es um Standardisierung geht, noch andere Verfahren. Das sind einmal diese tatsächlichen Verfahren, wo Absprachen getroffen werden und dann gibt es ganz davon abgesehen ja auch noch andere Eingriffsmöglichkeiten, die wir da haben, wo Zwangslizenzen etc. zu erteilen sind, wo sich jemand eine überragende Marktmacht erarbeitet hat. Und insofern sollte man das eben auch berücksichtigen, dass wir andere Mechanismen haben, die solche Sachen aus der Welt schaffen sollen.
Ja,
hier war noch ein Beispiel zu dem Thema.
Wer sich im
letzten Mal umschauen nach der Firma Sendo. Die stellen GSM-Mobiltelefone her, oder haben es zumindest versucht. Die hatten ungefähr 40 oder 50 Patente und sind letztendlich daran gescheitert, dass sie bei der Herstellung weiterer GSM-Mobiltelefone nicht ausreichend viel Patente hatten, um gegen die Patentpools der herkömmlichen Hersteller Alcatel, Siemens, Motorola und so weiter anzustecken. Die werden derzeit abgewickelt. Die Patente der Sendo hat die Motorola gekauft. Das gute Beispiel, was ist der Unterschied zwischen einem Faltdach und einer Software? Ein Faltdach kann ich normalerweise nicht übers Internet transportieren. Software hat eine spezielle Eigenschaft. Ich kann sie, ohne dass der ursprüngliche Besitzer sie verliert, unendlich oft kopieren. Das kann ich bei Faltdächern nicht. Und daraus entsteht interessanterweise eine strukturelle Veränderung dessen, wie unsere freie Marktwirtschaft funktioniert. Wir sehen es bei den Automobilherstellern. Wir haben bloß noch weltweit 10 und die werden weniger. Und die werden nicht allein deswegen weniger, weil wir weniger Autos haben wollen. Was, glaube ich, nicht ganz der Fall ist, wenn man die Chinesen fragt. Also existiert irgendwie in der gesamten Entwicklungsstruktur eines Automobils durch, möglicherweise, ich würde nicht sagen ausschließlich, aber möglicherweise durch die Entwicklungsprozesse, Patentierungsprozesse, Intellectual Property Rights Prozesse, Entwicklungen, die hin zu einer Oligopolisierung des Marktes führen. Das sind wettbewerbsrechtliche Gründe, warum wir über Softwarepatente diskutieren. Ich persönlich als Unternehmer glaube nicht, dass Patente wirklich den Wettbewerb fördern, sondern sie sorgen für eine Sortierung des Marktes hin zu immer größeren Einheiten. Das ist ein ökonomisches Argument, kein juristisches.
Die Glaubensfrage, die Sie gerade eben angesprochen haben, ist eine reine Glaubensfrage. Es gibt also genauso viele Argumente, die zeigen, dass Patente innovationsfördernd sind, wie auch es Studien gibt, die besagen, das sei nicht innovationsfördernd, beziehungsweise würde zu dem Konzentrationsprozess fördern. Und ich kann genauso viele Beispiele im Endeffekt anführen. Zum Beispiel die Tuchwarenfabrik in Deutschland. Es gab in Frankreich Schutz, es gab in Deutschland keinen Schutz. Und bei den ersten Ausstellungen vor über 100 Jahren sind die deutschen Hersteller vom Markt verdrängt worden, weil die hatten sich darauf spezialisiert, zu kopieren, zu klauen und nichts Eigenes zu schaffen.
Kein Software-Patent.
Ein aktuelles Beispiel.
Ich sag ja, da sind...
Gibt es seit 20 Jahren Software-Patent, ja, zum Beispiel.
Ja, ich kann einen Mandanten von mir selbst anführen, den Namen kann ich leider nicht erwähnen, die waren knapp davor, abgewickelt zu werden. Und daraufhin haben sich einige Entwickler zusammengesetzt und darüber nachgedacht, was wir tun könnten und haben eine neue Entwicklung losgetreten im Bereich des IC-Testens.
Und ich sage bloß ein Beispiel, wir haben so viele Beispiele.
Also, machen wir langsam mit den ganzen Zwischenrufen, weil sonst wird das hier ein bisschen unübersichtlich. Aus unserer Sicht, ich denke, man hat gesehen, es gibt Beispiele dafür, es gibt Beispiele dagegen und über die genaue Zahl herrscht offensichtlich eine geteilte Meinung. Die kann man jetzt mal an der Stelle so hinnehmen. Ich würde gerne weitergehen noch zu einem weiteren Teil der Fragestellung, der nicht eigentlich ganz... Ja, oder sagen Sie noch kurz was dazu?
Es werden denn doch vielleicht einige auch mit einer gewissen Genugtuung vor 3 Wochen gesehen haben, dass ein großer marktstarker Teilnehmer im Bereich der Betriebssysteme auf den Anwenderrechnern in einem Softwarepatentverletzungsprozess eben an ein kleines Einzelentwicklerunternehmen einen bestimmten Anwendungsbetrag zu zahlen hat. Also ich meine, wir haben solche Fälle eben durchaus auch. Und ich will Ihnen da zugestehen, dass Sie vielleicht sagen, ja, warum, man konnte jetzt nicht, wenn er mit uns sofort die Liste bringt, hier 600 Beispiele, wo es mit Patenten nicht anders gewesen wäre als ohne, da bin ich sofort dafür. dieser ganze Bereich, und das kann ich Ihnen auch nur sagen, und das ist vielleicht auch das Problem, warum viel aneinander vorbeigeredet wird, der ganze Bereich Fahrzeugtechnik, der ganze Bereich Maschinensteuerungstechnik etc., das sind ja alles Softwarepatente in dem Sinne, wie sie von der Richtlinie verstanden werden. Und in dem Bereich gibt es jährlich Tausende von Patenten. Und deswegen kann ich eigentlich nur darum bitten, dass man sich vielleicht viel stärker, was wir hier jetzt haben, ist in den letzten anderthalb Stunden eine sehr starke Diskussion, als wolle der eine nicht einsehen, was der andere, dass man sich viel stärker mal darauf konzentriert, worum geht es denn hier. Es geht letztlich eben, wie gerade von hier vorne kam, um offene Standards und es geht offensichtlich insbesondere um webbasierte Standards etc. Oder Sachen, die man in diesem Bereich braucht. Dann, wenn man sich klar ist, in diesem Bereich liegen die Probleme, dann braucht man sich ja letztlich auch nur in diesem Bereich gegenseitig die Argumente um die Ohren zu knallen. Also insofern sollten wir dann vielleicht versuchen, insgesamt damit sehr viel kleineren Fokus dann auf die Sache loszulegen.
Ja, vielleicht gehen wir jetzt dann, wie gesagt, auch mal noch ein paar andere Aspekte rein, weil die Zeit doch etwas voranschreitet. Ich denke, in diesem engen Kernbereich, da könnten wir wahrscheinlich noch eine Stunde im Kreis diskutieren, ohne dass da ein Konsens herrscht. Was mich, wie gesagt, noch interessieren würde, ist die Fragestellung, wir hatten ja gesagt, es wurden in Europa zum Teil Patente erteilt, vielleicht aus einer gewissen Misssituation im Europäischen Patentamt heraus entstanden sind, aus einer gewissen Inkompetenz, die halt daraus entstanden ist, dass da zu wenig Informatiker auch beschäftigt wurden. Was passiert denn mit denen, wenn die EU jetzt so ändert, dass diese früher erteilten Patente nach heutigen Gesichtspunkten rechtmäßig wären?
Also, ich kann das nur nochmal sagen, es ist ja nicht angestrebt, den Patentschutz zu erweitern, um plötzlich rechtswidrige Patente rechtmäßig zu machen, sondern man will ja den Stand relativ vereinheitlichen. Ich kann sogar sagen, dass es einige Entscheidungen in Deutschland gibt, wie die Entscheidung Logikverifikation, die es vielleicht in dieser Form eben auch unter einem europäisch vereinheitlichten System nicht mehr geben wird. Also ich weiß nicht, ob man nicht gucken sollte, wenn man jetzt direkt für Deutschland guckt, bin ich eigentlich der Auffassung, dass selbst der Kommissionsvorschlag keine Ausweitung. Er ist insofern dann nicht glücklich, weil er vielleicht zu offen ist und für die nächsten Jahre eine Entwicklung erwarten lässt, wie wir sie hier in Deutschland mit offenen Begriffen in dem Bereich nicht kennen. Das heißt, insofern, das muss man dann eben auch sehen, ist es natürlich auch sehr zu begrüßen, dass hier so eine starke Diskussion ist. Wissen Sie, also nur das heißt eben nicht, dass man da plötzlich sagen muss, alles im Mist ist.
Gut, vielleicht noch eine Frage. Ja, wobei es warten eigentlich eine ganze Reihe von weiteren Leuten. Ich würde gerne eventuell weitere Fragen noch abhandeln, weil wir, wie gesagt, so in nicht allzu ferner Zeit auch zum Ende kommen wollen. Nehmen wir die Frage da hinten nochmal.
Ja, hallo, mein Name ist Elias Weingärtner und ich wollte den Aspekt der Patentrecherche nochmal aufgreifen. Mich selbst würde interessieren, wie das dann später genau aussieht. Wenn ich jetzt was entwickle, muss ich dann im Prinzip eine Agentur oder einen Patentanwalt für Sie im Prinzip einstellen, damit der die Recherche für mich erledigt, weil ich selbst gar nicht in der Lage bin, das zu machen und auch gar nicht die juristischen Kenntnisse zur Verfügung, um das adäquat zu tun. Oder wird es irgendwie vereinfacht, dass ich das selber machen kann?
Die Suchmaschinen stehen Ihnen jetzt schon zur Verfügung, wo Sie jederzeit sich hinsetzen können. Genauso gut können Sie auch Ihre Steuererklärung abgeben und können Ihren Gesellschaftsvertrag schreiben, wenn Sie sich mit zwei anderen Informatikern zusammentun wollen. Das steht Ihnen alles zur Verfügung. Und wenn Sie ein Strafmandat haben, können Sie genauso gut zum Amtsgericht gehen oder Sie können sich überlegen, wo brauche ich Beratung, wo brauche ich Vertretung, wo brauche ich Unterstützung und wo nicht.
Die Befürchtung, die dahinter steckt, ist natürlich die, dass Sie letztlich als Privatperson nur noch tätig werden können, wenn Sie 180.000 Euro im Jahr in der Hinterhand haben, um Ihrem Hobby nachzugehen. Das heißt also, Programmieren wird teurer als Golf spielen. Grundsätzlich gibt es, wie gesagt, ja auch jetzt schon in diesem Bereich eine Vielzahl von Patenten. Das ist die eine Sache. Das heißt, Sie müssten auch jetzt schon losgehen und Ihre Patentuntersuchung machen. Dann müssen Sie sich eine Sache überlegen. Es gibt bestimmte Bereiche, in denen Sie sicherlich gründlicher in der Praxis vielleicht bestimmte Sachen gründlicher durchgeführt werden als in anderen Bereichen. Gerade im Bereich Individualsoftwareentwicklung, wenn man sich jetzt die reine Praxis anguckt. Das heißt, wo einzelne Maschinen entwickelt werden, die dann bei einigen Kunden stehen, wo sozusagen wenig Publikumsaufmerksamkeit erzielt wird, werden Sie es häufig erleben, dass die Patentrecherche relativ lax durchgeführt wird. Allein schon deswegen, weil tatsächlich die Gefahr, wenn ein Patent verletzt sein sollte, die Gefahr entdeckt zu werden, vielleicht nicht dieselbe ist, als wenn Sie flächendeckend eine Software weltweit auf den Markt bringen wollen. Was natürlich für die allerwenigsten eine Erleichterung darstellt, die vielleicht sich im Bereich Open Source betätigen möchten. Denn wer Open Source macht, wird plötzlich weltweit tätig. Das heißt, er müsste und er muss eigentlich auch schon jetzt, denn wir haben ja bestimmte Standards der Patentierung in den USA seit 30 Jahren. Der müsste eigentlich hier in Europa, wenn er jetzt hier etwas ins Netz steckt, auch schon jetzt sich überlegen, kann ich nicht vielleicht ein US-Patent verletzen, mal ganz abgesehen davon, wie die Situation hier in Europa ist. Nein, wenn Sie Ihren Server hier haben und vertreiben die Software in die USA, ist es eine US- und die Software ist in den USA abrufbar, dann ist es eine US-Patentrechtsverletzung.
Nein. Also die Rechtsauffassung ist schwierig. Wenn Sie Ihren Rechner zugänglich machen aus den USA, also jemand in den USA kann auf Ihren Rechner, der jetzt hier in Ulm möglicherweise steht, zugreifen. Dann haben Sie eine Verletzung möglicherweise in den USA begangen. Und eine Möglichkeit, das auszuräumen, besteht zum Beispiel darin, dass Sie Zugriffsbeschränkungen durchführen.
Also so viel vielleicht zum, das war ja jetzt die Frage, muss eine Patentrecherche durchgeführt werden? Und insofern sind das ja Ausführungen zu dem Status, wie er jetzt besteht, denn unabhängig von der Situation in Europa haben wir ja eine bestimmte Situation auch in den USA. So, jetzt muss man als zweites berücksichtigen, unabhängig von der Richtlinie haben wir ja auch jetzt schon ein bestimmtes Level an Patentierbarkeit hier in Deutschland. Also so, dass man auch da gewisse Sachen berücksichtigen muss. Um jetzt auf diesen Punkt zurückzukommen, wo es zum Beispiel um solche Sachen geht, Software wird im Internet jedermann zur Verfügung gestellt. Natürlich ist da nicht die Maschinerie möglicherweise da für eine breite Recherche. Dann muss man sich also die finanziellen Ressourcen. Das stimmt jedoch auch wiederum nur zum Teil, denn wir wissen, dass da einige sehr große Big Player mit im Boot sitzen und damit meine ich nicht nur IBM, sondern die ganze Telekommunikationsindustrie, Router auf und ab, WLAN rauf und ab, von Korea bis sonst wo, bauen ja mittlerweile Open Source in ihre Rechner ein. Das heißt, auch von da werden entsprechende Entwicklungen natürlich von den Rechtsabteilungen mit überwacht. Das hilft Ihnen nun wiederum, da möchte ich weiter einschränken, im Einzelfall wiederum immer noch nichts weiter, wenn Sie jetzt mit Ihrem Ding an den Markt kommen. da ist man ja im Moment am Diskutieren und das ist vielleicht eine Sache, wo man auch die letzten anderthalb Stunden schon mal für hätte nutzen können. Welche Mechanismen kann man für solche Sachen zur Verfügung stellen? Das heißt, es gibt ja da Vorschläge, die teilweise dann mitgetragen wurden, dass es bestimmte Quelltext-Privilegien gibt, etc., etc. Also, dass man tatsächlich hier bestimmte Möglichkeiten schafft, im Gesetzgebungsprozess einzugreifen. Das sind ja aber Sachen, die in den letzten 3 Jahren, so lange wird diese Richtlinie diskutiert, ja nie ernsthaft auf den Markt kam, weil es ja von der einen Seite nur die Hop und von der anderen Seite die Top-Lösung gab. Also man hat hier sicherlich viel Kompromissspielräume verschenkt, auch im Hinblick darauf, dass man sagt, vielleicht das Informations, ich sage das jetzt mal ganz so angesprochen, Agenturen oder Pflichten oder solche Sachen gibt oder Sammlungsmöglichkeiten. Es gibt da sicherlich viele Bereiche, die man hätte diskutieren können, die vereinzelt auch von im europäischen Bereich von Wissenschaftlern und Praktikern angegangen und besprochen wurden, die aber letztlich in dieser ganzen harten Diskussion, wo man nur mit großen Knüppeln aufeinander geschlagen hat, dann war irgendwie für Zahnstocher zählen war kein Platz, obwohl das vielleicht weitergeholfen hätte. Also das sind sicherlich eine Reihe von Problemen, die dann nach wie vor bestehen und wo man dann in Zukunft auch gucken muss, wie funktioniert das. Auf der anderen Seite kann ich Ihnen sagen, das ist, was diesen ganzen Bereich freie Entwicklung, Open Source etc. angeht, ja durchaus auch so, dass man sieht, dass andersrum starke Übernahme- und Kopierprozesse stattgefunden haben. Das heißt, das ist ja nicht immer eine Sache, die in eine Richtung geht. Plötzlich, es kommt eine tolle Entwicklung im proprietären Bereich und alle anderen haben nichts Besseres zu tun, als das im Open-Source-Bereich so schnell wie möglich zu kopieren. Und jetzt darf man das plötzlich nicht mehr bei der Patente sind, sondern sie haben ja die ganzen Entwicklungen andersrum auch, gerade im Backoffice und Serverbereich, dass sie andersrum auch das haben, das proprietäre Unternehmen versuchen schnell bestimmte Verfahren etc. zu übernehmen. Das heißt, umgekehrt können durchaus auch Chancen der Rückabgrenzung bestehen, wenn die entsprechenden Mechanismen da sind, dass sie sich durchaus entwickeln können, zeigt auch nicht, dass sie sich durchaus entwickeln können, diese Mechanismen, zeigt dieser Prozess, den vier von Ihnen mitverfolgen, IBM gegen SCO, das ist vielleicht auch zu wenig beachtet worden.
Ich denke, ein Punkt, den man an der Stelle auch beachten muss, ist, dass wir mit Universitäten ein relativ wirkungsvolles Mittel gegen Patente jeder Form haben, indem wir Dinge einfach veröffentlichen. Das ist bisher in der Diskussion ja auch ein bisschen untergegangen. Es warten mehrere Leute schon seit längerer Zeit noch darauf, ihre Fragen loswerden zu können. Aus Zeitgründen werden wir jetzt noch genau 2 stellen und dann vielleicht den Teilnehmern noch die Gelegenheit zum Abschlussstatement geben. Bitte.
Hallo, mein Name ist Michael Freiling. Ich bin hier Student an der Universität. Ich habe auch, bevor ich studiert habe, in den USA gearbeitet als Software-Ingenieur und kann Ihnen sofort vielleicht 2 Dinge beitragen. Zum einen mal zum Patentvergabeprozess und zum anderen zu den Auswirkungen. Ich habe unter anderem mitgewirkt an der Erteilung eines Patents für unsere Firma damals. Wobei da vielleicht noch vorneweg, uns als Software-Engineers, als Programmierer, haben immer gesagt, ja, ihr solltet euch in Dingen wie Patentrecherche oder sowas gar keine Sorgen machen. Im Gegenteil, lasst eure Finger davon, am Schluss macht ihr was vorsätzlich, wenn ihr was wusstet. Und auch wenn man eine Patentrecherche macht, gibt es da keine Rechtssicherheit, denn man kann ja etwas übersehen haben oder ausländische Patente verletzt haben, etc. etc. Gut, also bei uns sah es dann so aus, dass wir unterstützt wurden durch eine Anwaltskanzlei, die sich spezialisiert hat auf solche Sachen, auf Patentanmeldungen. Und genau diese Sachen, die jetzt in der Diskussion auch oftmals erklärt werden, insofern, dass es unerwünschte Nebeneffekte wären und dass eben beide Patente gegeben werden, dass Patente auf Trivialitäten gegeben werden. Genau diese Sachen wurden uns damals von unserer Kanzlei, von den Patentanwälten empfohlen und darauf hingearbeitet. Das war deren Wellen, den sie uns gegeben haben, dass man eben solche Spielräume möglichst extrem ausnutzen kann. Also ich denke mal, es ist nicht sonderlich sinnvoll, sich zu wünschen, dass im europäischen oder generellen Patentvergabeverfahren dann solche negativen Selteneffekte nicht auftreten oder dass man ihnen entgegenwirken könnte durch Rechtsprechung, sondern man sollte jetzt auf jeden Fall zum Beispiel jetzt in diesen Begrenzungen vorgeschlagen, meines Wissens, dafür sorgen, dass es im Gesetzestext entsprechend geregelt wird, dass solche überdimensionierten Patente etc. als Problemfälle auch gesetzlich spezifiziert werden. Und der zweite Teil meines Kommentars ist der in Richtung den Auswirkungen. Die Firma hat dann im Laufe der Zeit ein paar Patente angesammelt, hat aber in einem Bereich gearbeitet, der sehr stark von existierenden Patenten betroffen war. Da ging es um interaktive Nutzungsführung, im speziellen Fall mit Videoquellen, mehreren Videoquellen etc. etc. Also wir hatten da einige Patente. Es ist auch richtig, dass die englischen Investoren gesagt haben, wir wollen Patente von euch sehen, sonst kriegt ihr gar kein Geld. Allerdings war es dann auch im Laufe der Zeit so, dass sehr wohl diese Investoren auch sehen, dass man keine Chance hat mit nur ein paar wenigen Patenten. Das heißt, am Schluss hatten wir die Wahlmöglichkeit, okay Leute, entweder zur Relativierung, wir hatten ungefähr 10 Mitarbeiter, davon waren 6, 7 Leute Engineers und der Rest war Management, beziehungsweise Gestaltung, Corporate Design. Ihr habt immer die Möglichkeit, alles über Bord zu werfen, Engineering völlig einzustellen und euch nur noch auf das Enforcement dieser Handvoll von Patenten zu spezialisieren. Oder ihr verkauft euch komplett. Das heißt, ihr hofft darauf, dass ihr gekauft werdet von jemandem aus dem Konkurrenzbereich. Denn selbst auf dem Markt bestehen zu können, ist insofern unrealistisch, wenn man ein eigenes Produkt auf dem Markt hat, da dieses eigene Produkt unter Garantie Dutzende, wenn nicht hunderte andere Patente verletzt. Insofern entweder Engineering völlig wegschmeißen und nur noch rein und verklagen oder sich auch kaufen lassen, also aufgeben.
Und ich denke, das ist sicherlich konsensfähig, insbesondere der erste Teil, dass wir in Europa keine Trivialpatente in dem Sinne haben wollen. Ihre Ausführungen sind sehr stark vom US-Recht beeinflusst gewesen. Da möchte ich ein paar Schlagworte bieten, zum Beispiel Strafschadenersatz. Den Strafschadenersatz gibt es unter deutschem Recht nicht. Und soweit mir bekannt ist, weil gut, England hat vielleicht eine ähnliche Geschichte, die meisten europäischen Staaten kennen das nicht. Deswegen die Anweisung in den USA, selbst nicht zu recherchieren. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, wenn man sich die Wirtschaftsprozesse in vielen US-Unternehmen anschaut, näher anschaut, dann leben externe Berater dafür, dass die oder davon, dass die Probleme aufbauen, die man normalerweise mit einem mitteleuropäischen Verständnis gar nicht sehen würde. Und dann kann man nämlich an diesen Problemen sehr, sehr lange Diskussionen lostreten. Das war auch wieder eine US-Spezialität. Und wir haben am Anfang bei der Einleitung gesehen, wo sich einige Aspekte des US-Patentrecht vom deutschen Patentrecht unterscheidet oder vom mitteleuropäischen Patentrecht. Deswegen denke ich, man sollte das, was in den USA passiert, auch in Bezug auf Trivialpatente nicht auf Deutschland übertragen.
Ja, ich denke, da besteht eben auch der große Wunsch bei der breiten Bevölkerung, dass eben solche Dinge vielleicht noch expliziter, als es vielleicht jetzt schon aus Sicht des Juristen eben passiert, auch in den Gesetzestexten verankert wird.
Also insgesamt ist es ja, glaube ich, auch einfach viel eine andere Kultur. Da können Sie gucken in Ihren Wirtschaftsunternehmen, da wird man genauso gucken können in den USA, wird ja auch an den Hochschulen ganz anders in diesen Bereichen umgegangen. Wenn hier Herr Kagel gesagt hat, wir haben ja eine starke Waffe, in der wir alles veröffentlichen können, dann haben Sie es in den USA und in denen die Sachen nach Veröffentlichung eben ja nicht mehr patentierbar sind. Sie gehören dann zum Stand der Technik. Und können von niemandem mehr patentiert werden. Haben Sie ja in den USA auch da eine ganz andere, klassisch ganz anders geprägte Herangehensweise, dass man da versucht, über Patente an den Hochschulen Geld für die weiteren Entwicklungen etc. zu generieren. Also insgesamt läuft das schon alles in einem ganz anderen kulturellen Umfeld ab, wo man sich sicherlich fragen kann, will sich das hier vielleicht auch Europa übertragen. Das heißt, werden wir auch solche Unternehmen haben, die plötzlich sich nur noch auf Enforcement spezialisieren. Da muss man dann aber wiederum nach wie vor sehen, wir haben eben ein tatsächlich ganz anderes grundsätzliches Verfahrensrecht hier auch und eine andere Herangehensweise.
Gut, dann dazu gibt es einen Kommentar.
Wenn Sie sich erinnern, in den letzten 2-3 Jahren hat sich das Hochschulrecht bezüglich Patentverwertung deutlich geändert. Das bedeutet, auch die Hochschulen der Bundesrepublik sind angehalten, Patente ihrer Forscher einzufordern und zu entworfen und zu verwerten, weil das einen Teil ihrer Finanzierung sicherstellen soll. Ich hatte noch einen anderen Punkt bezüglich der Kosten, Strafschaden, wir haben es, glaube ich, genannt, ich habe den Fachbegriff nicht. Hier gibt es den in Deutschland, der heißt Produkthaftung. Wenn Sie als Unternehmer am Markt aktiv sind, Sie verkaufen Ihren Kunden ein Produkt und wissen nicht, ob Sie möglicherweise Patente verletzen und Ihr Kunde wird dann irgendwann belangt wegen der Patentverletzung, dann haben Sie ein Haftungsrisiko, das Sie erstens kaum versichert bekommen und wo noch eine Menge Prozessketten technisch da dranhängen. Also ob das jetzt Strafschaden für die Produkthaftung, hilft mir eher als Unternehmer erstmal nicht dafür weiter.
Was Sie hier mit dem Produkthaftung ansprechen, hat der Strafschaden zu nichts zu tun. Im US-Recht gibt es bestimmte Regelungen, die sagen, wenn etwas vorsätzlich eine Patentverletzung passiert, dann kann bis zum dreifachen Lizenzsatz an Strafgebühr fällig werden, etc. Das hat nichts damit zu tun, dass Sie immer, wenn Sie ein Produkt gewerblich an den Markt bringen müssen, natürlich bestimmte Pflichten haben, dafür zu sorgen, dass das Produkt, was Sie an den Markt bringen, Leute nicht gefährdet. Also jetzt hier eine Vermischung von Sachen wirklich überhaupt nichts miteinander zu tun.
Gut, ja, kommen wir zu einer letzten Frage für heute.
Dann habe ich jetzt sozusagen, okay, ich werde es versuchen. Ich wollte probieren, mal eine etwas positiv, nachdem jetzt die Argumente doch ziemlich konträr gingen, mal versuchen, eine positive Frage zu formulieren. Und zwar, auf der einen Seite die Softwarepatentgegner jammern, oh Gott, wenn das jetzt kommt, dann wird alles schlecht, in Open Source können wir vergessen und so weiter, ist mal umgekehrt mal überlegt worden, ob, wenn die Entscheidung genau andersrum läuft, ein klares Nein zur Patentierbarkeit von Software ausgesprochen würde, ob das nicht auch nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile bringen würde. Ich überlege mir nur, angenommen es kommt das Jahr, wir haben Softwarepatente ab jetzt oder ab dem nächsten 1., wer dann jede Menge Sachen noch zum Patent anmelden wird nach diesen neuen Richtlinien, das werden nicht nur europäische Firmen sein, sondern da gibt es jede Menge Player aus Übersee mit 2 und 3 Buchstaben, vielleicht noch mehr Firmennamen, die da auch dann ganz schnell in Europa ihre Claims abstecken würden. Wäre umgekehrt nicht, wenn das eben ein klares Votum wäre, dass das nicht möglich ist, dass ein Standortvorteil für Europa. Das wäre so die eine Frage als Denkanstoß mal. Und die andere Frage...
Vielleicht sollten wir es bei der einen belassen.
Ich wollte Herrn Schulz nur fragen, er hat am Anfang der Diskussion mal gesagt, dass er eigentlich ein Kritiker dieser Richtlinie ist, so wie sie momentan vorliegt, oder dass ihm zumindest einiges daran nicht gefällt. Was würde er denn ändern? Was würden Sie denn ändern? Und was würde dann besser dann?
Das wäre dann ein guter Beitrag für ein Schlussstatement. Das vielleicht gehen wir auf die Frage in Teil 1 rein. Also, was würde uns das denn bringen? Das hatte ich mir ja auch bei meinen Phrasen notiert. Wenn wir hier in Europa bewusst auf Patente verzichten, aber fleißig, sage ich mal, in Übersee unsere Claims abstecken. Also die Regierungspräsidenten bzw. Kanzler und so weiter haben festgehalten oder glauben, ich sage überwiegend Glaubensfrage, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, dass damit wir die EU oder Europa vorwärts bringen, wir einen effektiven Schutz bräuchten. Das war eine der Prämissen, die vorangesetzt worden sind. Und aus dieser Überlegung heraus, man hat sich den europäischen Markt auf der einen Seite angeschaut, wie viele Marktteilnehmer, Einwohner gibt es in Europa und wie viele gibt es vergleichsweise in den USA, hat festgestellt, in Europa gibt es, also in der EU gibt es im Endeffekt mehr Einwohner und trotzdem ist die Wirtschaftskraft in Bezug auf Softwareindustrie in den USA deutlich stärker als das, was in Europa gegeben ist. Daraus wurde dann abgeleitet, dass das innovationsfördernd wäre, wenn Patentschutz gewährt werden würde. Aber ich meine, da kommt man dann wieder in den Glaubensbereich hinein.
Also nur nochmal, Sie sagten ja, was ist, wenn man da jetzt darauf verzichten würde. Sie können diese Diskussion wird sehr hart geführt. Es ist aber nicht so, dass hier letztlich alle großen Unternehmen mit den Taschen voller Erfindung dastehen und nur auf den Tag der Richtlinie warten und dann wirklich im großen Stil anwählen, sondern, und das sollte man sich dann eben vielleicht auch nur noch mal vor Augen führen, bei einem Problem, das ich Ihnen gerne gleich noch nenne, einfilmen. Es ist ja so, dass das ganz umfassende und übergreifende Ziel letztlich ist, eine Vereinheitlichung in Europa zu schaffen, ohne ein neues Schutzrecht zu schaffen, sondern nur die kleinen Unterschiede, die in allen Staaten möglicherweise bestehen, auf eine einheitliche Größe anzugleichen. Da stecken durchaus hehre Ziele dahinter, das ist, muss man ja auf europäischer Ebene immer irgendwie rechtfertigen. Der einheitliche Binnenmarkt ist hier ganz wichtig, dass ich letztlich, wenn ich herkomme und in Europa ein Patent haben möchte, und das gibt es eben auch im Softwarebereich bereits, nicht in 15 Rechtsordnungen recherchieren muss, ist es in dieser einzelnen Rechtsordnung patentierbar, dann warten Sie nur ganz kurz, sondern dass ich jetzt wie auf anderen großen Märkten habe, zack, 5 Voraussetzungen werden so und so einheitlich gesehen, werden so und so einheitlich ausgelegt, Patentrecherchekosten plötzlich 15 Tilt. Das ist das große hehre Ziel, was letztlich dahinter steckt. Und es geht nicht darum, plötzlich ein Schutzrecht zu schaffen, wo alle schon mit ihren gepackten Koffern dastehen. Dass die Diskussion tatsächlich ganz harte Züge mittlerweile erreicht hat, und das ist sicherlich auch von den Leuten, die morgen nach Straßburg fahren, ein großes Ziel, was erreicht wurde, kann ich Ihnen zeigen, das zeigt sich auch daran, dass die Business Software Alliance an Patentanwälte Rundschreiben verschickt, in denen die gebeten werden, Postkarten an ihre EU-Abgeordneten zu versenden, pro Softwarepatente. Also die gleichen Mechanismen, mit denen die Euro-Linux-Initiative und die FFII losgegangen ist, kann man jetzt auch als Software-Befürworter machen. Lassen Sie das Licht nicht ausgehen. In ihm steckt ein europäischer Erfinder, aber wo wird er arbeiten?
Ich wollte nur ergänzen, ich kann meinen Rasen nivellieren, indem ich gleichmäßig hochwachsen lasse oder indem ich gleichmäßig mal schere. Also die Einheitlichkeit kann ich beide nicht
unterreichen. Das wäre aber letztlich ein sehr viel stärkerer Eingriff, den Sie hätten, als wenn Sie eine Nivellierung jetzt auf bestehendem Niveau versuchen würden.
Jetzt machen wir gerade noch den Kommentar von Herrn Jäger.
Was würde passieren, wenn die Europäische Union die Softwarepatentrichtlinie nicht verabschieden würde und es bleiben lassen würde? Das nennt sich experimentelle Volkswirtschaftslehre. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir mal was anderes versuchen. Vielen Dank.
Gut, damit sind wir schon bei den Schlussstatements. Ich darf die anderen beiden Teilnehmer fragen, ob sie noch was sagen möchten.
Wenn man sich den politischen Prozess der letzten 4 bis 5 Jahre anschaut, sieht man, was alles Mögliche in die Richtlinie hineinkommen sollte und was wieder rauskommen sollte. Und da sollten immer wieder zusätzliche Ausschlussbestimmungen, Klammern und so weiter geschaffen werden. Und meine Erfahrung ist, je mehr man reinschreibt, desto mehr Fehler schreibt man im Endeffekt in irgendwelche Gesetzestexte hinein. Ganz einfaches Beispiel, unser Grundgesetz, finde ich, obwohl es schon jetzt fast 60 Jahre alt ist, immer noch genial. Es steht sehr viel drin, aber sehr präzise in wenigen Artikeln. Auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, wie neuere Gesetze, Richtlinien und so weiter ausschauen, werden die so umfassend beschrieben und im Endeffekt sind alle möglichen Eventualitäten nicht mit erschlagen, sondern man betrachtet das immer nur aus irgendeinem Blickwinkel. Und wie ich eingangs sagte, man hat den Blickwinkel von 1973 gehabt, hat dort die Informatik gesehen, hat gesehen, was die eigentlich darstellt, im Endeffekt ein bisschen Mathe so ungefähr, und hat versucht, das in Gesetzestext zu gießen. Und die Schwierigkeiten, die daraus entstanden sind, die letzten 20 bis 30 Jahre, sieht man heutzutage. Deswegen ist eigentlich mein Plädoyer, die Richtlinie möglichst knapp zu halten und nicht alle möglichen Eventualitäten durch diese Richtlinie erschlagen zu wollen.
Einer der wichtigen Bereiche, der sicherlich ganz große Diskussionen ausgelöst hat und hätte auslösen müssen, ist der Technikbegriff. Eine ernsthafte Diskussion des Technikbegriffs ist allerdings vielfach daran gescheitert, dass der Technikbegriff das zentrale Merkmal nur technische Erfindungen können patentiert werden. Der Technikbegriff, die Diskussion darum, hätte möglicherweise präziser geführt werden sollen. Ich halte es dabei für schwierig, gerade vor dem Hintergrund, dass in vielen ausländischen Rechtsordnungen man sehr viel knapper mit seinen Gesetzen umgeht, einen Technikbegriff festzuschreiben, wie er in Deutschland in den 50er Jahren verwendet wurde. Dennoch wäre es hier sicherlich gut gewesen, wenn man bis in der Zeit auch eine ernsthafte Diskussion eben gerade dieser Voraussetzungen verwendet hätte. Dann hätte man auch sicherlich auf beiden Seiten mehr Verständnis für das entwickeln können, was nun genau patentierbar sein soll und was nicht. Denn ich gehe nach wie vor davon aus, dass in breiten Teilen Deckungsgleichheit besteht und dass man eben sich auf die Diskussion, die seit 2 oder 3 oder 5%, die auch immer dann betroffen sind, hätte konzentrieren sollen.
Ja, danke. Dem kann ich mich, eigentlich nur anschließen. Man sieht, die Diskussion ist sehr stark polarisiert, obwohl, denke ich, bei den meisten vernünftig denkenden Menschen, sage ich mal, es vollkommen klar ist, dass man Leuten, die wirklich geniale Erfindungen machen, sei es mit Computern oder ohne Computer, es sicherlich nicht absprechen möchte, dass sie, wenn sie diesen Weg wählen wollen, ihre Erfindungen durch Patente schützen. Und man konzentriert sich hier auf einen Bereich von Streitfällen, wo man sicherlich die Energie reinstecken könnte, das in irgendeiner Form so klar zu definieren, dass es eben zu solchen Streitfällen und Möglichkeiten nicht kommt. Ja, ich möchte die Diskussion damit an der Stelle abschließen. Möchte mich bedanken bei unseren Referenten und Diskussionsteilnehmern hier am Podium, die sich dieser nicht ganz leichten Diskussion gestellt haben. Ich denke, die haben nochmal einen kräftigen Applaus verdient.